Sag mal, Lin, warst du eigentlich jemals in meiner Heimatstadt Kevela?
Ich war mal in Kleve, das ist, glaube ich, unweit davon. Und in Goch war ich auch mal, das ist auch unweit davon. Aber in Kevela selber war ich noch. Nee.
Okay. Kevela, für alle die es nicht wissen, holländische Grenze, Niederrhein, westlich des Ruhrgebiets. Und ich habe nämlich überlegt, wir haben ja heute einen wunderbaren Gast hier in dieser Folge dabei, wo ich denn den Gast und seine Band das erste Mal live gesehen habe. Und ich war erst beim Area 4 Festival 2010. Das war geil, aber dann fiel mir ein, nee, 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 die haben schon mal bei dir zu Hause gespielt. Und das war tatsächlich auf dem Schulzentrum meiner, und ich glaube, da war ich schon nicht mehr auf dieser Realschule, aber auf meiner ehemaligen Realschule, Gymnasium, Hauptschule, das war so ein Schulzentrum. Und da hat der liebe Ingo und die Donuts nämlich gespielt. An einem Freitagabend, das war der 29. August 2009.
Alter.
Vorband waren Dollars and Dimes, das sind gute Freunde von mir. Der eine, mit dem war ich nämlich auch in der Klasse. Danach waren die Jupiter Jones am Start und dann
Ach, krass.
nämlich die Donuts. Und ja, Ingo, erstmal, hey, schön, dass du da bist.
Ja,
Kannst du
vielen
dich
Dank
noch
für die
an Kevlar
Einladung.
erinnern?
Ich kann mich in der Tat an jedes Konzert, welches wir gespielt haben, erinnern. Und
Ach,
gut, dass
krass.
du Jupiter Jones sagst, weil ich trage nämlich heute, das sehen jetzt die Leute draußen natürlich nicht, mein Jupiter
Yes.
Jones Black Metal Shirt. Die haben
Sehr
nämlich gerade so
gut.
ein Black Metal Shirt rausgebracht, weil Niki das immer mal haben wollte. Und jetzt trage ich es. Es ist, ja, ich habe es heute Nacht das erste Mal angehabt. Ich habe mich seitdem noch nicht wieder umgezogen, extra für euch.
Krass. Als hätten wir es abgesprochen, ne?
Als hätten wir es
Ja.
abgesprochen.
So. Ja, ich erinnere mich wirklich in der Tat an jedes Konzert. Also ich weiß auch das Konzert in der Tat noch, klar.
Ich habe tatsächlich, also ich glaube, da, wo die Bühne stand, das hätte man auch aus meinem ehemaligen Klassenzimmer sehen können. Hätte ich da noch drin gestanden quasi. Ich erinnere mich, also ich muss zugeben, ich erinnere mich gar nicht mehr so viel an euch, aber an einen Moment bei Jupiter Jones nämlich, weil du ja ein Feature gemacht hast, oder ich glaube sogar mehrere, bitte nicht drauf festnageln, aber eins auf jeden Fall live im Januar im Schlaf.
Genau. Ja, finde ich nach wie vor einfach so einen tollen Song, ne? Also ich bohre jetzt ganz tief mit dem salzigen Finger in Wunden rum, ne? Also
Bitte.
ich bei mir selbst, aber auch wahrscheinlich bei Niki jetzt wieder. Niki und ich sind dickste Freunde, ne? Und ich beknie denen jedes Mal wieder, wenn die ins Studio gehen, um eine neue Platte aufzunehmen, dass sie doch bitte, bitte, bitte einmal noch so eine hemdsärmelige Hot Water Music Leatherface-mäßige Platte rausbringen. Weil ich finde jetzt zum Beispiel auch auf der neuen Platte das Songwriting grandios. Da sind ganz tolle Songs drauf und so. Ich tue mich aber schwer mit der Produktion und mit dem Kleid des Ganzen, weißt du? Also weil ich wirklich mit den Yuppies groß geworden bin, als eine Band, die Frankie Stubbs Worship betrieben hat. So. Und die sind ja im Herzen auch einfach Punker geblieben und so, haben sich natürlich mittlerweile einfach irgendwie so ein bisschen so Dance-Pop oder Elektro oder wie man es auch immer nennen will, geöffnet, was jedem halt freisteht und so. Aber immer wenn ich mit Jupiter Jones-Fans rede, dann sagen alle mal, weißt du noch damals? Oder weißt du noch damals, ist halt eben diese Platte, entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich. Na, solche Songs oder ne, Darwin Finken, so diese ganz alten
Oh ja.
Geschichten halt irgendwie. Und ich habe auf mehreren Platten halt irgendwie Features gehabt, so auch mal mit den Jungs zusammen, dass wir so ein paar Chöre bei denen gemacht haben oder Guido hat mal ein Gitarrensolo gespielt und so. Und ja, für im Januar im Schlaf bin ich dann immer auf die Bühne gekommen. Das ist bis zum heutigen Tag echt ein toller Song.
Ja, und ich kannte die damals halt irgendwie noch nicht und hab dann dich auf der Bühne gesehen und den Song gehört und dachte, das fett, das ist so geil, krieg ich auch, also weiß ich, du kennst das bestimmt auch, wenn du so einzelne Snippets aus so irgendwelchen Konzerten, die man gesehen hat, da gibt es irgendwie immer so diesen einen Moment, der einem dann in Erinnerung geblieben ist. Und das habe ich so bei diesem nämlich, wo ich dann auch immer noch Gänsehaut bekomme.
Pass auf, da muss ich kurz einhaken, ne? Ich habe
Gerne.
neulich, also wenn es so um diese klassischen What the fuck Momente geht, die einen so das ganze Leben lang begleiten, wenn man eine Band gesehen hat und es einfach nicht fassen konnte, ne? Ich habe ganz oft so das Gefühl, dass ich irgendwie in einer Bierlaune oder sowas so total verkläre und irgendwie mich an etwas festhalte, was wahrscheinlich am Ende gar nicht so geil war. Aber ich habe es in dem Moment als so empfunden, ne? Das hatte ich original mit At the Drive-In. Ich habe die 99 oder 2000 in der Kornstraße in Hannover gesehen. Das war so die
Krass.
Tour so zwischen In Casino Out und Vaja und Relationship of Command, so in dieser Zeit. So. Und ich habe mir die damals angeguckt. Es waren irgendwie, weiß nicht, 150 Leute da oder sowas. Und ich
Krass.
konnte bis zum heutigen Tag nicht fassen, was ich da gesehen habe. Es war irgendwie, also die Hälfte des Publikums hat gemoscht wie die Wahnsinnigen und der Rest hat einfach nur mit offenem Mund da gestanden, die ganze Zeit nur Kopf geschüttelt und sich angeguckt, so, Alter, was passiert hier gerade, ne? Das habe ich, so habe ich das halt abgespeichert für mich und habe die ganze Zeit so mit im Laufe der Zeit gedacht, so, ey, wahrscheinlich war es gar nicht so geil. Ne? Und dann haben sich At The Drive-In ja dann wieder zusammengetan, irgendwie vor ein paar Jahren. Und dann ist auf einmal auf deren Website ist dann irgendwie sowas aufgepoppt wie The 10 Most Memorable At The Drive-In Shows. Und dann war diese Show dabei. Die gibt's in Gänze auf der At The Drive-In-Seite quasi mit einer Kamera vom FOH aus gefilmt. Und ich habe es mir neulich nochmal angeguckt und ich habe wirklich wieder Gänsehaut gehabt und es war wirklich so geil.
Ja,
so.
Sehr gut.
Mega gut. Ja, du, traditionell, wir kommen auf jeden Fall gleich zu dir und zu den Donuts und so weiter. Es gibt ja noch ein paar, gibt ja neue Musik, die rausgekommen ist, gibt noch so ein paar Sachen, die passiert sind. Ich überlege gerade, ob wir, also je nachdem, wie es euch gefallen hat, ob wir lieber mit dem coolen Ding anfangen oder mit dem eher obskuren. Fangen wir mit dem obskuren an.
Okay.
Sag mal, Ingo, was kannst du so mit 30 Seconds to Mars anfangen?
Ja, pass auf, ich sage jetzt mal einfach, ich bin vom Benny, der das ja so mit eingestielt hat, so der von Fleet Union, der Benny, Grüße gehen raus, lieber Kerl, bin ich quasi gebrieft worden, dass ich mir bitte die neue Single von 30 Seconds to Mars reinziehen soll für diese Sendung, ne? Ich sag's jetzt mal einfach so, ich habe das nicht gemacht, weil Musik mir anhören von Bands, die nicht in meinem Kosmos stattfinden oder die ich nicht gut finde, das ist für mich ungefähr so angenehm wie Rasierklingen scheißen. Also das bedeutet für mich richtig viel Überwindung und da denke ich halt sofort direkt im ersten Moment nach ein paar Sekunden schon so, fuck, mir wird gerade wichtige Lebenszeit geklaut, die ich halt irgendwie gute Musik hören könnte. Ja. Von daher seht's mir nach, ich habe mit denen nie was anfangen können. Ich mag Hollywood Metal nicht. Ich mag Picture-Perfect Bands nicht. Ich mag durchchoreografierte Shows nicht. Also wir haben mal mit denen irgendwie 2-3 Festivals gespielt und mir wird's immer ganz anders, wenn neben der Bühne quasi oder neben dem Monitor an der Bühne ein Timecode mitläuft, rückwärts, wie viel Zeit zwischen Songs ist für die Ansage und so Quatsch. Das ist für mich die komplette, das konterkariert all das, was für mich Punk, Hardcore oder überhaupt, sagen wir einfach Sportgitarre ausmacht. Das ist, das hat damit nichts zu tun. Und davon ab kenne ich ein paar Leute, die halt auch so beim Label gearbeitet haben, als 30 Seconds to Mars gerade groß geworden sind. Und die haben so ein bisschen mal bei einem Bier aus dem Nähkästchen geplaudert und leider ist Jared Leto wohl auch ein ganz unangenehmer Mensch, der die halt auch richtig drangsaliert hat und beschimpft und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte von meinen Lieblingsbands oder Bands, die ich mag, Bands, die ich respektiere, möchte ich bitte wissen, dass das gute Leute sind.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Dementsprechend, das hört also an mehreren Stellen, hört 30 Seconds to Mars bei mir auf.
Ja, ich habe dazu auch eine ganz kleine Anekdote. Ich kenne Leute, die bei, ich weiß jetzt nicht bei welchem Rock am Ring, aber bei irgendeinem, wo die vor wenigen Jahren irgendwie mal Headliner waren, wurden sie aktiv angesprochen. Weiß nicht, wie das wirklich läuft, aber anscheinend werden Leute dann im Publikum angesprochen. Hey, hast du nicht Lust, eine Person zu sein, die am Ende diese riesigen Ballons, diese riesigen Bälle ins Publikum wirft? Und die beiden sind dann halt dann so quasi, es war nicht Backstage, aber halt direkt dann so vor der Bühne und durften dann diesen Job erledigen, unter anderem. Und anscheinend war dann die Managerin, Person, wie auch immer, nicht so ganz happy mit der Leistung, die da vollbracht wurde mit diesen Ballons. Und dann sagte sie ihr wohl allen Ernstes, ja, wenn ihr das nicht gut macht, dann ist der Jared aber richtig böse auf euch.
Ach,
ne?
Du Scheiße.
Und das ist so bei denen hängen geblieben, beide eigentlich auch Fans dieser Band gewesen. Und das ist auch so, das ist auch bei mir hängen geblieben. Deswegen höre ich das tatsächlich auch mit einem anderen Ohr mittlerweile.
Ja. Ja, und hinzu kommt dann noch, ich bin Atheist durch und durch und kann halt auch mit solchen merkwürdigen, in Anführungsstrichen religiösen Hierarchien überhaupt nichts anfangen. Und so wie die sich auch geriert haben, wie Leto sich irgendwie geriert hat mit diesem komischen, wo Fans mit dem auf eine Insel fahren konnten und der so ein komisches, so ein Talar oder sowas anhatte und sich da wie so ein Second Coming Jesus halt abfallen lassen hat. Ernsthaft, fick das. Da bleibt mir kein anderes Wort drüber, als fick die Scheiße, wirklich.
Also ich muss, um auch mal kurz zu dem Song zu kommen, ich finde den zwar übelst langweilig, also das ist der Hammer, wie mich diese Band noch mehr langweilen kann, als ich schon mit ihren letzten Songs getan hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Kings and Queens sehr viel gehört. Ich glaube, das Album oder den Song, This Is War hieß es, ne? This Is War.
Ja,
glaube ich. Weil schon. Das halt coole Sachen hatte und ich da so gerade in die Mucke auch eingestiegen bin. Aber danach wurde es halt immer schlimmer. Und das, was ihr schon gesagt habt mit der Person Leto, und ich fand die zum Beispiel, ich glaube, das war das Jahr, wo du auch gerade davon erzählt hattest, Mike, da hatten wir die beim Ring gesehen, da waren auch Views, glaube ich, Headliner und Slipknot oder sowas, keine Ahnung. Ey, das war, glaube ich, die langweiligste Show, die ich jemals gesehen habe, weil genau wie du sagst, Ingo, safe mit Timecode und alles so durchchoreografiert. Nur die beiden auf der Bühne, eine riesige LED-Wand mit, ach, keine Ahnung.
Haben die da nicht sogar jemanden auf die Bühne geholt, wo das dann irgendwie so wirkte, als wenn das auch voll abgesprochen war?
Ja, genau. Es ist so alles durch so und durch. Irgendwie? Und sie wurden so als das Ding halt angepriesen, des ganzen Rings. Ich hab gesagt so, ey, Muse hat am Tag danach irgendwie oder davor dreimal mehr abgerissen und ist gefühlt in der gleichen Ecke, wo ihr euch eigentlich aufhalten wollt. Warum könnt ihr das nicht auch so machen? So.
Und mir bricht sowas ja im doppelten und dreifachen Sinn das Herz, weil ich Jared Leto eigentlich für einen geilen Schauspieler halte. So,
voll.
Weißt du? Also Requiem for a Dream ist einer meiner Lieblingsfilme. Dann kotzt es mich noch mal mehr an zu wissen, dass der am Ende dann wohl so irgendwie drauf ist.
Ja,
weißt
voll.
Du?
Absolut. Hast du zufällig sein Katzenkostüm gesehen bei dieser Met-Gala oder was das da war?
Ja. Met-Gala, diese komische, ich weiß gar nicht von welchem Modelabel, aber von so einem
Haifisch-Label. Da läuft er einfach in so eine Katzen, Tiger, was auch immer, Kostüm.
Weißt du, warum, Mike? Weißt du, warum?
Keine Ahnung.
Das Thema war, Karl Lagerfeld ist als seine Katze gegangen.
Ach du Scheiße.
Ja, so da sind wir dann.
Genau. Willkommen im Gossip-Podcast.
Genau.
Komm, lass uns mal zu hoffentlich guter Mucke kommen, also wie ich zumindest finde, das neue Drain-Album, Living Proof.
Ja.
Das ist doch mehr deins irgendwo, oder?
Ja, triggert vor allen Dingen bei mir ganz tolle 80er-Gefühle, wenn es so um also Bands geht wie D.R.I. oder auch Anthrax vom Riffing her und so weiter.
Ja, voll.
Also da rennst du bei mir sowieso offene Türen ein. Alles, was halt, ich will das nicht Crossover nennen, aber nennen wir es halt einfach irgendwie nicht der neue Metalcore, sondern der Core, der halt metallisch gespielt wurde von früher halt.
Ja.
Das finde ich halt ultra geil. Ich finde, die haben super geile Riffs, die haben eine geile Attitüde. Das erinnert mich in der Tat wirklich viel, viel mehr an Bands wie, ja, keine Ahnung, sagen wir D.R.I. oder sowas. Oder nimm neuere Bands wie meinetwegen Power Trip oder Gulch oder sowas.
Als
keine Ahnung, Blood for Blood ne, also viel mehr in die Richtung. Und das mag ich sehr, sehr gern. Gleichwohl muss ich sagen, mir fehlen ein bisschen die Hits. Und es ist schon traurig, das sagen zu müssen, dass der beste Song auf der Platte halt ein Descendants-Cover ist. Also mit weitem Abstand. Also Good Good Things ist halt ein sehr gutes Cover, muss man sagen. Aber du kannst dich halt auch eigentlich nur nass machen, wenn du ein Descendants-Cover spielst, weil dagegen muss eigentlich der ganze Rest des Albums schlechter sein.
Ja, das stimmt, korrekt. Kann ich nur unterschreiben. Also die werden ja gerade auch neben Turnstile und Co. gerade so als das neue heiße Ding im Hardcore irgendwie gefeiert. Turnstile übrigens, das ist jetzt ja vor wenigen Tagen der Timetable von Rock am Ring rausgekommen. Turnstile auf der Mainstage finde ich halt auch eine krasse Ansage. Also ich finde es cool. Ich finde es cool, dass ich sag mal irgendwie Hardcore, Punk, wie auch immer, mit dem neuen Album, wo die sich jetzt auch immer genre-technisch dann jetzt in welche Schublade die sich da stecken lassen können, dass das aber dann so eine riesen Bühne bekommt, finde ich irgendwie geil, muss ich sagen.
Ja, ich finde es auch super, ganz ehrlich. Ja. Und das ist ja auch wieder so dieses klassische Ding. Alle paar Jahre gibt es mal diese eine Band, die halt, ich meine, die haben auch das Rad nicht neu erfunden. Ne? Das ist ja auch im Grunde genommen irgendwie 90s Worship, was da passiert. Da bist du ja auch hier und da an Leeway oder auch an Rage Against the Machine oder sowas erinnert.
Korrekt.
Aber das Ganze wird ja quasi verquickt mit eben wirklich diesen komischen Sinti-Einflüssen, die dann dazwischendurch halt dann mal so drin sind und so. Die sind halt einfach eine fantastische Liveband, muss man einfach ganz klar sagen. Naja, und ich glaube, was sie dann wirklich Larger Than Life gemacht hat am Ende des Tages, ist halt auch einfach dieses Style- und Swag-Ding, was sie ja irgendwie sehr am Start haben. Ich meine, nicht umsonst wird so eine Band dann für einen Grammy nominiert und sieht dann auf dem Red Carpet aus, als wäre der Taco-Modemarkt explodiert, ne?
Ja, aber ist das richtig? Ja, ich meine dir, absolut, absolut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Ingo mit den Hits, also ich, keine Ahnung, mich hat irgendwie Pressure, Feel the Pressure irgendwie mehr, also von dem California Curse, das vorherige Album, ist für mich so Feel the Pressure mittlerweile so ein ziemlicher geiler Hit geworden. Ich weiß auch gar nicht, also vielleicht für Ingo so, wir haben ja auch viel mit der Mockup-Party zu tun, wir sind ja beide DJs dort. Ich wüsste jetzt nicht, was ich vom neuen Drain-Album auf einer Party spielen soll. Finde ich auch immer, weiß ich nicht. Wo kommst du da rein? Wo gehst du da rein? Weil bei Drain machen es dann doch, es ist zwar interessant zu hören, aber es ist auch nicht eingängig genug, dass du sagst, ich steige da sofort hinter, wenn ich das einmal gehört habe.
Nee, Motor. Genau. Das ist nämlich der große Unterschied. Also weswegen zum Beispiel jetzt heute im Auto, ich habe mir dann die Drain-Platte heute nochmal angehört und musste irgendwann wieder feststellen, nee, ich habe gerade doch mehr Bock, mir wieder Grey Britain von Gallows anzuhören zum Beispiel.
Ja, ich genau. Wieder,
weil das sind nachvollziehbare Hits, die haben Refrains, die haben eine geile Attitüde dabei und das ist für mich, das ist auch etwas, was du durchaus, sagen wir, auf dem Club-Dancefloor spielen kannst und die Leute wissen sofort, wie man sich dazu auf die Schnauze hauen muss.
Ja, absolut, absolut.
Kleiner Tipp übrigens, was mega geil ist, was super Spaß gemacht hat, ich habe mir neulich hier die im Fernsehen die Krönungszeremonie von King Charles angeguckt. Ja. Wenn man dabei den Sound ausmacht und die Great Britain laufen lässt, das schlägt auf eine ganz andere Art und Weise ein. Das ist geil.
Finde ich gut.
Ich finde sehr, sehr gut. Ding, ich weiß nicht, inwieweit so, ich glaube, Ingo, du bist auch ein bisschen fußballaffin, oder?
Du bist auf dem Holzweg. Ich weiß gerade noch, dass ein Spiel 90 Minuten hat im Normalfall.
Ja gut, alles gut. Nee, ich habe letztens Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Da hat er nämlich auch den Scherz gemacht, so von wegen, weil Schalke halt irgendwie gewonnen hatte und ja, die große, also alle Schalker sind auf der Straße und so und dann, das hat ungefähr so ausgesehen und dann haben sie halt auch einfach Bilder von der Zeremonie gezeigt, fand ich auch großartig, wie die so alle über die Straße marschiert sind und so.
Schön.
Ja, Instant Meme. Eine Band, die auch auf der Mainstage Rock am Ring spielen wird, allerdings ein bisschen früher, vor Turnstile und auch vor NoFX, sind nämlich Sum 41 und die Calling It Quits, die hören ja, auf.
Die Calling It A Day.
Die Calling It A Day.
Genau. Ja, ach ey, also sind nie eine Band gewesen, die mir wirklich wichtig waren, bin ich ganz echt? Ehrlich. Ich finde, die haben so ein paar Turbo-Hits am Start, also so ein Fatlap, das war damals schon natürlich ein genialer Erstaufschlag, das muss man einfach ganz klar sagen und ich finde auch, die haben zum Teil echt gute Riffs und so am Start, aber mir war das auch immer so ein ganz kleines bisschen, jedes Mal, wenn ich die live gesehen habe, ein bisschen zu sehr durchgeplant alles. Es gab, also im Grunde genommen konntest du dir eine Show von denen bei YouTube angucken, egal von wo, und die haben deckungsgleich die gleiche Show nochmal gespielt, am Tag danach, drei Wochen später, sieben Monate später, mit den gleichen Breakdowns, mit den gleichen Zitaten, die kurz anzocken und so, als wärst du quasi so aus der Lameng ganz spontan, aber es war alles halt durchgeplant letzten Endes. Aber die Ansagen waren tendenziell gleich und das ist halt auch so eine Sache, das kannst du absolut so machen und ich glaube auch, wenn du eine Band bist, die halt weltweit tourt und so weiter, dann hast du natürlich irgendwann einfach auch so dein Rezept gefunden und weißt, was funktioniert, was vor allen Dingen auch in einem Festival-Kontext in gebündelten 60 Minuten oder die du auch immer hast auf der Bühne funktioniert, was halt stattfinden muss und so weiter. Ne?
Ja.
Aber wir Donuts haben halt jetzt kurz vorm 30. Geburtstag immer noch diesen Sportsgeist oder dieses Credo, dass keine Show wie die andere sein darf. Also wir kitzeln mittlerweile wirklich Momente raus, die es so noch nicht gegeben hat auf unseren Shows und bestenfalls auch noch niemals auf einer Show. Wir haben jetzt gerade den ersten Teil unserer Tour halt hinter uns und haben in Hamburg im Circle Pit jemanden tätowieren lassen.
Stimmt, das Video habe ich, glaube ich, gesehen dazu.
Einfach eine Pritsche in den Circle Pit gestellt in der Edel Optics Arena und 2000 irgendwas Leute sind drumherum gerannt und unser Freund Benne, Tätowierer aus Ibbenbüren, hat dann jemanden während eines Songs halt tätowiert. Und das sind genau die Dinge, an die erinnerst du dich dein ganzes Leben, wenn du bei einem Konzert. Und genau so muss es sein. Und ich möchte ehrlicherweise von meinen Lieblingsbands haben, dass die sich auf einen Abend vorbereiten oder aber, dass die zu allem bereit sind. Im Sinne von bestenfalls raucht ein Verstärker ab und dann siehst du nämlich, aus welchem Material die Band geschnitzt ist. Wenn die damit richtig gut umgehen können und anfangen, irgendwie rumzujammen, Quatsch zu machen, dann ist das eine Instant-Lieblingsband von mir. Wenn die dann da stehen und auf einmal komplett aus dem Konzept gebracht werden, weil der Timecode nicht mehr funktioniert und so, dann, finde ich, stinkt der Fisch vom Kopf herab.
Ja.
Verstanden. Limba, welcher Band war das nochmal, wo die, da gab es auch dieses Laptop-Gate, wo quasi alles drauf war und die konnten dann aber nicht mehr spielen, weil dieser Laptop halt...
War Falling in Reverse, glaube ich.
Genau.
Sie hatten zwei Laptops und beide Laptops hat nicht funktioniert, da haben gedacht, okay, also...
Oder die
hatten
nur einen Laptop. Oder so, oder ich
Show irgendwie sowas. Also irgendwie, also ein Redundanz musst du immer haben, gerade im professionellen Bereich. Da bin ich irgendwie, war ich erschrocken, dass es irgendwie an einem Laptop gehangen hat oder so. Und dann, ne, also lustiges Beispiel dazu war mal Polyphia. Ich weiß nicht, ob euch, also wie gesagt, diese Safer, ich weiß nicht, ob Ingo die kennt. Das ist so eine Instrumental-Metal-Band, die gerade gut die Runde macht. Die hatten auf irgendeiner Show auch Ausfall
ihres... Diese Turbofrickler, ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und die hatten irgendwie so einen Ausfall ihres Systems und dann hat, damit die aber weiter, die haben dann weitergezockt, haben das ganze Set auch gespielt, ohne dann ihre Backing-Tracks und alles. Und dann hat der Drum-Tech von denen, hat dem Drummer den Takt mit einem Stick gegen den Fuß die ganze Zeit geschlagen, damit er drin bleibt im wow. Timecode quasi. Dann haben die das komplett so durchgespielt, das gesamte Konzert. Das fand ich wiederum sehr beeindruckend. Wenn du das hinbekommst.
Ja, das ist dann wieder Next Level Shit.
Das ist Next Level Shit, ja, ja.
Ganz geile Surf-Empfehlung für euch bei Laptops, die abrauchen und so weiter. Sucht mal Van Halen, Jump, den Song. Ja. Und ich glaube, da müsst ihr auch einfach Laptop oder irgendwie Out of Key oder sowas oder Out of Tune eingeben. Ist halt original mal bei einer Show der Laptop. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Da ist es so gewesen, dass, glaube ich, der Laptop falsch die Datei für diesen falsch ausgerechnet hat. Und das ist tendenziell ein bisschen zu langsam und dementsprechend auch ein bisschen tiefer, also so ein ganz Ton tiefer als normal. Und die ziehen es halt 1A durch und spielen so in Schiss, Moll und Schick Dur. Das ist unfassbar, ey.
Geil. Ja, muss ich mal geben, klingt gut.
Das ist richtig cool. Gut.
Ja, aber das ist dann halt genau so ein Moment, ne? Dann einfach durchziehen und passieren lassen einfach, ne?
Genau.
Eine Sache, die mich tatsächlich gar nie so wirklich interessiert hat, aber sie ist dann jetzt doch irgendwie auch nochmal aufgeploppt. Rage Against the Machine sind jetzt offensichtlich auch endlich mal in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich hätte jetzt gesagt, die sind da schon drin. Wie gesagt, ich verfolge das halt gar nicht. Schockt euch das? Kitzelt euch das Thema überhaupt?
Ich find's ehrlicherweise folgerichtig und total gut. Und ja, ich bin auf deiner Seite. Ich hätte auch gedacht, die wären da schon längst drin. Also, weil auch die waren wirklich eine Band als Anfang 90er, als die erste, also diese Self-Titled rausgekommen ist und so.
Ja.
Ey, da ohne Scheiß, das konnten wir auf dem Schulhof überhaupt nicht fassen. Wir haben uns, damals habe ich ja bei noch so echt so diese Tape-Trade-Zeit irgendwie. Wir haben uns echt so Mixtapes gemacht. Ey, und auf jedem Mixtape war irgendwie Rage Against the Machine drauf. Und wir sind dazu durchgedreht auf Partys und so. Und
ja.
Die gehören auch wirklich zu einem der Top 20 Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe halt irgendwie. Die haben auch damals mal, ich habe die mal gesehen, glaube bei der Reunion-Show bei Rock am Ring 2008 oder sowas. Ich habe mir das halt von oben von der scheiß Tribüne aus angeguckt, weil es halt so geil aussieht, wenn so 90.000 Leute springen und so.
Ja.
Das
ist
halt ultra geil.
Ja.
Und dann sind die auf die Bühne gekommen und glaube schon beim zweiten Song oder sowas hat sich auf einmal so ein riesen Circle Pit gebildet und dann laufen auf einmal so mehrere Dudes in den Circle Pit rein, legen die amerikanische Flagge auf den Boden und verbrennen die und dann haben die so ein Circle Pit um eine brennende USA-Flagge gemacht, während Rage Against the Machine gespielt haben. Ey, und ohne Scheiß, das war geil.
Ein Bild für die Götter.
Voll.
Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, also ich muss sagen, zu Rock'n'Roll Hall of Fame, ich nehme es mittlerweile wie den Grammy. Ist zwar ganz nett, aber wirklich tangieren tut's mich nicht, weil ich denke so, was sagt ein Grammy oder ein Rock'n'Roll Hall of Fame über die Musik aus? Vor allem, wenn du halt so guckst, jetzt sind irgendwie Rage Against the Machine, Kate Bush und Missy Elliott hinzugefügt worden. Und sowas wie Iron Maiden ist halt immer noch nicht drin. So, und da denke ich mir halt so, ja, weiß ich nicht. Also es ist cool, Missy Elliott verstehe ich, sie ist halt super influential gewesen für den Hip-Hop damals, als erste schwarze weibliche Künstlerin im Hip-Hop, die so erfolgreich war, Kate Bush safe auch, gerade in letzter Zeit. Noch ganz, ganz viele andere. Ich meine, Dolly Parton ist auch mit drinne und hat aufgrund ihrer hinzugefügt werden, auch jetzt angekündigt, dass sie ein Rockalbum releasen möchte mit ganz vielen krassen Features. Aber ich denke halt so die großen Damen, so ein Iron Maiden, warum sind die halt noch nicht da drinnen? So?
Würde man auch safe denken, dass die am Start sind da schon, ne?
Sind sie
halt. Soundgarden
halt
auch, ne?
Also, ja, also ist halt auch so.
Spätestens nach dem Ableben von Chris Cornell halt irgendwie, hätte man da irgendwie ein Zeichen gesetzt.
Ja.
Ne? Es wäre natürlich irgendwie ein käsiges gewesen, aber es wäre halt irgendwie folgerichtig, glaube ich. Aber ja.
Und deswegen denke ich halt, ich erwarte halt nichts mehr davon so, ne? Wenn ich es halt sehe, denke ich so, okay, cool, hätte vielleicht früher passieren sollen, aber sind jetzt da. Aber ansonsten denke ich mir so, hä?
Ja, halt, ich nehme das auch eher zur Kenntnis, freue mich aber darüber, dass es halt eben einfach so viele tolle Bands gibt. So.
Voll, genau.
Apropos tolle Bands.
Die Überleitung.
Geil, ne? Hast du schon deine Koffer gepackt? In 10 Tagen geht's ja nach Barcelona.
Ja, ich freue mich riesig drauf, ganz ehrlich. Das ist echt so ein Ding. Da haben wir uns echt riesig drüber gefreut, dass North Exercise für 2 Shows auf ihrer letzten Tour jetzt eingeladen haben. Und auch wirklich super kurz vor knapp, so dass wir jetzt echt händeringend erstmal gucken mussten, wie machen wir denn das überhaupt? Wo ist denn unsere Crew zu der Zeit? Und das ist totales Stückwerk. Und dann ne, hinfliegen mit Kleinstbesteck und dann da eine halbe Stunde spielen, am nächsten Tag wieder zurückfliegen und. Aber das wird geil. Ja, ohne Scheiß, habe ich richtig Bock drauf, weil North Accent für mich wirklich echt eine der Initialzündungen für Punk und für das Verständnis davon, dass auf der Bühne alles in Ordnung und alles geht.
Ja.
Ist so. Also ja. Die haben mir eine ganze Menge beigebracht irgendwie. Ich glaube, 93 oder so habe ich das erste Mal gesehen und bin immer noch nachhaltig geflasht von dieser ersten Show damals.
Ich habe es jetzt, glaube ich, ist nicht das erste Mal, dass ich das in einem Podcast oder in einem Interview frage, aber hast du zufällig das Buch gelesen, dieses Hepatitis and Bathtub-Ding?
Ja, na klar.
Das war auch meine Sommerlektüre auf Mauritius am Strand tatsächlich. Also es war auch ein ganz interessanter Gegensatz. So, du guckst so auf dieses Paradies und liest dann teils sehr widerwärtige Dinge so, aber
ich bin ja bei dem Buch nicht ganz sicher, ob sich ein paar Passagen nicht extra ein ganz kleines bisschen krasser geschrieben wurde am Ende des Tages, weil Mike erzählt auch gerne Geschichten so.
Ja, die Frage ist ja auch, also das frage ich mich ja sowieso, ich meine, die könnten mir auch direkt an dich stellen, ihr habt ja jetzt ja auch kürzlich, also vor 2 Jahren ist ja auch vor euch ein Buch erschienen, oder über euch vielmehr, wie entsteht so ein Buch bitte? Also ich meine, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und jemand würde fragen, ey, so mit 12 Jahren, ne, was hast du denn da so in dem Sommer gemacht? Da würde ich sagen so, ey, keine Ahnung, frag mal meine Eltern, vielleicht wissen die das noch.
Naja, in unserem Fall ist es halt wirklich so, dass mit Ingo Neumeier halt jemand am Start ist, der uns eigentlich mehr oder weniger von der Pike auf immer begleitet hat. Der ist irgendwann Chefredakteur für das Visions Magazin gewesen, arbeitet heute auch für den WDR und so weiter als Freelancer hier und da. Irgendwann haben wir uns so hingesetzt und gesagt, okay, die Band wird 25, zum 25. Geburtstag, wenn überhaupt, dann macht es wirklich Sinn, mal eine Bio schreiben zu lassen. Weil es auch für uns einfach eine schöne Sache ist, so ein bisschen mal so im Archiv zu kramen, alte Fotos rauszuholen, alte Flyer mal wieder hervorzukramen und so weiter und so fort. Und Ingo war eigentlich immer am Start. Er hat die Tonight's Karaoke Contest Winners, also unsere zweite DIY-Platte, hat er schon fürs Vision Summers besprochen, ist dabei gewesen, als wir das erste Mal das Bizarre Festival gespielt haben, 98, war dabei, als wir die ausverkaufte Brixton Academy in London gespielt haben mit Millen Collin und Anti-Flag, ist mit uns in New York gewesen und. Also der war halt wirklich an wichtigen Punkten immer dabei. Dementsprechend, ne, der ist einer, der ist immer interessiert gewesen. Dem musstest du jetzt nicht von der Pike auf alles erklären. Der wusste halt ganz vieles schon. Aber wir haben uns dann echt ganz stumpf hingesetzt und haben überlegt, okay, pass mal auf, wenn wir das machen, zeitgleich wurde auch eine WDR-Rockpalast-Doku halt gedreht, von Ingo Schmoll wiederum. Also waren mehrere Ingos im Raum. Nee, eine ganz explosive Mischung immer.
Ingo hoch 3.
Also das kann kein Mensch wollen. Und dann haben wir uns wirklich hier in Köln hingesetzt, einen ganzen Tag lang, von morgens um 10 an oder so. Es wurde einfach ein Diktiergerät auf den Tisch gelegt und dann wurde einfach nur gelabert über alles, also über alles, woran wir uns erinnert haben. Von den ersten Proben über den ersten Deal bis hin zum Rausschlagen bei der Plattenfirma, eigenes Label starten. Das erste Mal USA-Touren, lange Japan-Touren, irgendwann den Wechsel auf die eigene auf die deutsche Sprache und. Dementsprechend fühlte sich das dann immer mehr mit Inhalt und dann kamen dazu dann ein paar One-on-One-Gespräche, wo dann halt einzeln interviewt wurden in den Wochen drauf, immer mal wieder Rückfragen, wie waren das da und da nochmal genau, wie habt ihr euch da und da in der Situation gefühlt und so. Und dann fing der halt einfach irgendwann an zu schreiben und hat uns dann immer so Kapitel rüber geflankt, wenn die fertig waren, so Rohversionen, hat gesagt, treffe ich damit ungefähr die Tonalität, ist das ungefähr so gewesen? Und dann haben wir halt einfach hier und da ein paar Stellschrauben angedreht, haben gesagt, ja, das war noch ein bisschen anders und von der Seite beleuchtet und so. Und so ist Kapitel für Kapitel zusammengekommen und gleichzeitig sind wir los und haben wir dich alle Freundinnen, Freunde, Familien und so weiter konsultiert, um zu gucken, wer hat noch alte Zeitungsartikel, wer hat noch alte Flyer, Fotos, dies, das. Ja, und so wird dann irgendwann raus über 25 Jahre und das ist im Nachgang so wunderschön geworden, hat im Ventilverlag dann rausgekommen und ich bin so glücklich damit. Ich gucke mir das wirklich sehr, sehr gern auch einfach an, weil es halt schön designt ist auch und so und ich auch selbst echt viele Sachen vergessen habe. So. Also so vom, ne, also dann siehst du so alte Fotos und denkst, ach krass, ja richtig, das hat's ja auch mal gegeben. Schöne Zeitweise so.
Also ich kann das Hörbuch auf jeden Fall, also ich habe für, also ein bisschen zur Recherche für diese Folge tatsächlich mir das Hörbuch nicht komplett, aber zumindest mal angefangen.
Ja.
man muss sagen, das es ist wirklich toll auch. Also es ist wirklich
schön.
Also jetzt ohne zu schleimen, es ist wirklich eine schöne. Also ich meine, eure ganze Geschichte ist ja auch irgendwie so eine einzige, vielleicht mit Ausnahme auch Feel-Good-Story so. Aber es ist so dieser Aufbau und macht wirklich Spaß. Also kann ich empfehlen, die Geschichte der Donuts, heute Pläne, morgen Konfetti, um mal ganz frech jetzt Werbung für dich zu machen oder für euch.
Schönen Dank.
Wer keinen Bock hat, das zu lesen oder so, kann man sich aber auch irgendwie auf den Streaming-Portalen anhören. Macht auf jeden Fall Bock.
Das schönste Kompliment, was wir jetzt echt schon mehrmals gekriegt haben für dieses Buch, und das freut mich eigentlich sogar am meisten, ist, du musst nicht mal ausgewiesener Donuts-Fan sein, um
genau.
Das Buch oder diese Story halt einfach gut zu finden, weil halt ganz viele Leute auch so Verknüpfungspunkte haben mit, keine Ahnung, also sowas wie diese Erinnerung an das erste Bizarre-Festival am Butzweiler Hof oder sowas in Köln und so. Und das wird richtig schön beschrieben alles und so, und das macht dann einfach Spaß. Und ich bin nach wie vor einfach wahnsinnig erstaunt darüber, dass das jetzt schon fast 30 Jahre sind, die wir diesen ganzen Bums machen dürfen. Und wie viele Sachen wir schon erlebt haben. Wir haben jetzt fast 1500 Konzerte in 23 Ländern oder so gespielt in der ganzen Zeit, von ganz klein bis ganz groß. Und ne, das Ganze ist ja nie über Nacht riesengroß geworden oder so. Und es hat also alles baut aufeinander auf oder halt auch mal aufeinander ab.
Yes.
So, es gab ja auch diese Talsohlen, die man halt durchfahren hat und so weiter. Aber dass wir so im 29. Bandjahr jetzt sagen können, dass wir die größten Shows ever spielen, dass unser Album auf eigenem Label auf Platz 1 gegangen ist in den deutschen Charts. Es ist irre für mich. Ernsthaft.
Ja.
Da bin ich einfach demütig dankbar. Und das nimmt keiner von uns als gegeben hin oder high-fived sich selbst ab als der Geilste, sondern das ist für uns ein richtiges Ding. Ernsthaft.
Wo wir gerade bei Erinnerung, oder du in Erinnerung schwelgst, Ingo, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so für mich, und ich bin kein Punk-Fan, das muss man ganz einfach sagen, und auch ganz weit weg von deutscher Musik, aber wo ihr das erste Mal mir ins Gedächtnis gerufen worden wart, war beim Bundesvision Song Contest, wo ihr dem Stefan ein Moped geschenkt habt. Weil ich einfach gedacht habe, ich habe Stefan Raab noch nie so ehrlich und authentisch glücklich gesehen, als wenn er dieses Moped in der Hand oder vor sich hatte. Krass, die haben einfach Stefan Raab so ein bisschen sprachlos gemacht mit einem Moped.
Ey, da waren wir selbst aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass das Geschenk so gut angekommen ist halt irgendwie. Ich muss dazu sagen, in Münster, da wo unser Proberaum ist, der ist in so einem Zweiten Weltkriegsbunker. Und das ist quasi so in der ersten Etage, wenn du so willst. Und unter dieser ersten Etage gebaut ist halt so ein Fahrradladen. Und die haben halt zum Teil auch so alte Simson-Roller und so ein Kram halt da irgendwie rumstehen gehabt. Und dem Frank, dem Chef damals, haben wir dieses eine Mofa abgekauft, haben gesagt, das schenkt mir Stefan Raab. Und er fand das natürlich auch total geil, dass das Ding dann wieder flott gemacht und so. Und dass sich aber Stefan dann so gefreut hat darüber, das war schon großartig.
Das
war super. Muss man wirklich auch sagen, also ne, egal, was jetzt Berichterstattung über den ist und so weiter und so fort, der Typ ist ein richtig straighter Typ. Das ist ein richtig guter Kerl, ernsthaft.
Das glaube ich auch. Und ich fand auch euren Auftritt damals super geil. Ich fand deine Ansage damals super geil. Ich glaube, es war gerade auch bezüglich der AfD, die irgendwie noch ihren Parteitag hatte oder sowas. Oder Pegida, ich weiß es gar nicht mehr.
Es ging damals, das war damals im Grunde genommen als der erste, so 2014, 2015, wo es ja gerade geheißen hat, wir schaffen das, wo dieser erste Flüchtlings,
die
aus Syrien rübergekommen ist und so. Und auf einmal wieder Leute sich angeschickt haben, halt mit Streichhölzern vor Flüchtlingsunterkünften zu stehen. So.
Genau.
Und da haben wir halt einfach damals gesagt, pass mal auf, wenn wir in diese Sendung gehen, dann machen wir das nur, um Nazis anzupissen und das zur besten Sendezeit und live im Fernsehen.
Das finde ich geil.
So.
Das finde ich ohne Scheiß. Das fand ich so unglaublich stabil von euch und auch von dir oder generell, dass ihr da bei ProSieben zur Primetime einfach auch sowas bringt. Weil ich glaube, das sieht man zu wenig im Fernsehen. Vor allem so im großen Fernsehen, in der großen Industrie, dass du einfach mal jemanden hast, der wirklich mal klare Kante zeigt.
Man muss vor allen Dingen dazu sagen, dass, wir verstehen Musik nicht als Contest. Deswegen war es uns immer, also wir sind mehrmals gefragt worden, ob wir beim Bundesvision Song Contest teilnehmen wollen. Und wir haben immer gesagt, nee, lass mal lassen, weil Musik sollte kein Contest sein und so weiter. Und dann gab es aber eben diesen Song und haben wir gesagt, ey, ohne Scheiß, wenn, dann gehen wir da hin, um eine Message rauszuhauen und nicht, um jetzt unbedingt einen Contest gewinnen zu wollen und so weiter. Und dann muss man dazu sagen, dass ProSieben oder überhaupt alle Fernsehstationen bei so Live-Sendungen sich halt doppelt und dreifach absichern. Sprich, wir waren am Tag vorher schon angereist, in Bremen in der Stadthalle war das damals. Und jede Band hat eine komplette, oder jede Künstlerin, Künstler, hat eine komplette Durchlaufprobe gemacht. Für Kameraprobe, die Bühne wurde so aufgebaut. Weißt du, da waren ja Sachen dabei, dass so hier Radio Doria und hier, und solche Leute, die hatten einen Baum auf der Bühne, Glasperlenspiel, hatten so eine Lasershow von der NASA, so gefühlt irgendwie so Kram dabei. Und wir sind einfach mit unserem Trümmer-Equipment angekommen, haben den Netter so hingeknallt, haben gesagt, wir wollen nur spielen. Und dann meinte ich so, hä, habt ihr nicht irgendwie Bühnendesign? Nö, wollen einfach nur spielen und eine Ansage machen.
Dann haben wir sind halt, die M's, die drehen wir auf 11 und dann los.
Ganz genau. Und dann haben wir halt, dann haben wir halt diesen Song dann gespielt und ich habe dann halt nur gesagt, als dieser C-Teil kam, ungefähr so eine Ansage wird es morgen geben. Und habe dann halt irgendwie einfach so aus der Lameng heraus halt, ne, ja, irgendwie, ne, so einen Spruch gemacht, so, wir haben hier gerade Entertainment da draußen, brennen Flüchtlingsheime, what the fuck, so.
Ja, ja, ja.
Und bis dahin waren so alle im Saal, die halt irgendwie da so an der Aufnahmeleitung und so beteiligt waren, waren so am Mitwippen und fanden es halt total geil, dass da mal eine Band gespielt hat, weil davon gab es einem Abend auch nur drei oder so.
Ja, 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 ja.
Und als dann diese Ansage kam, sah ich wirklich, wie alle sich so ganz fluchtartig umgeguckt haben und dann fingen Leute an, mit so Klatten im Arm an zu rennen, so Backstage.
Oh,
ich dachte so, okay, was ist jetzt los? Dann, ne, kam abgebaut, die ganzen Kameramänner, ey, mega geil, ne, kamen da so Ladies irgendwie an von der Aufnahme, so, ey, wie cool, was für ein super Statement, bla bla bla. Wir freuen uns, gehen so Backstage wieder in unseren Raum zurück und auf einmal kommt so ein Prakti oder sowas, wird so vorgeschoben, kommt rein, ja, hallo, wir haben jetzt gerade die Ansage gekriegt, ob ihr vielleicht diese Ansage sein lassen könntet, weil die Sendung soll jetzt auch nicht zu politisch werden.
Und dann hat er gesagt, ja gut, dann packen wir die Sachen und fahren halt wieder, dann könnt ihr euch für morgen noch jemand anders halt für das Land NRW suchen, dann machen wir das halt nicht.
Geil.
So.
Ach, geil. Und dann meinst du, also, aber jetzt, die haben Matzen, haben ja auch schon, die spielen gleich auch noch und die haben so Refugees Welcome T-Shirts an, das ist eigentlich schon für ProSieben zu viel. Und dann haben wir schon gesagt, ey, ohne Scheiß, was wollten ihr? Ernsthaft, wir sind nur deswegen hier, sonst, uns interessiert im Grunde genommen so ein Contest nicht. So.
Ja.
Dann liefen die wieder weg und irgendwann kamen sie wieder und meinten so, da bin ich in Mannschaftssteck, kamen so 6, 7 Leute rein und meinten so, ey, wisst ihr was? Die Ansage, ne, von wegen die nicht zu politisch werden und so, die kam von der Chefetage von ProSieben. Wir alle hier, inklusive Stefan und die ganze Redaktion, finden das ein mega geiles Statement. Wisst ihr was?
Krass.
Morgen ist eine Live-Sendung. Was sollen die machen? Euch den Strom abdrehen? Macht das einfach so. Und dann haben die es gemacht, kommen von der Bühne runter und kein Witz, 5 Minuten später hat ProSieben selbst auf der Website von ProSieben nur die Ansage geteilt. Und die hat sich dann über Nacht mehrere Millionen Mal verbreitet halt eben. Und am nächsten Tag war in Taz, Fatz, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, you name it. Also alle hatten wirklich nur das eine Thema, ach, es geht ja doch. Man kann ja doch im Fernsehen sich noch irgendwie auch in einer Mainstream-Sendung mit gerade machen und mit einer Kante halt irgendwie zeigen. So.
Absolut, ja.
Ja, im Contest haben wir dann irgendwie den 2. Platz gemacht, warum auch immer. Wir haben die ganze Zeit nur vorgestellt, keine Ahnung.
So geil.
Mal Forster war dann auf Platz 1, so.
Ja.
Ne? Aber das war halt nicht der Grund, weswegen wir da waren.
Mhm.
Und bei der Aftershow-Party haben wir dann wirklich die ganze Zeit mit Stefan Raab da rumgestanden. Der hat da total, dem hat da total Spaß gemacht, mit uns dann halt irgendwie da so abzuhängen. Das war wirklich echt dann doch so viele Ressortiments, ich so einer Sendung gegenüber hatte am Anfang, war es doch ein guter Tag.
Ja, ja, cool. Ja, nice.
Jetzt haben wir tatsächlich schon zweimal in diesem Podcast über TV Total gesprochen. Beim letzten Mal nämlich mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der nämlich als, weiß ich nicht, wie alt war der, 13 oder so,
Der
irgendwie auch zu Gast war. Und das ist jetzt auch, also das wäre weird, wenn das irgendwie abgesprochen wäre, weil sonst hätte ich das nämlich, diesen Podcast schon jahrzehntelang vorbereitet. Aber lieber Ingo, wir haben uns tatsächlich auch schon mal sehr, sehr nah gestanden.
Oh.
Pass auf.
Oh.
Denn es gibt auch von uns beiden ein Foto.
Ist das so?
Das ich dir an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, du kannst das mal gucken, ob er das...
Wow. Da hatte ich ja noch Haare auf dem Hinterkopf. Ist ja geil.
Und ich hatte vor allen Dingen keine Haare im Gesicht.
Oh mein Gott, wo warst du denn da?
Das war das besagte Area 4 Festival 2010.
Ah. Ja, krass.
Okay.
Ihr hattet eine Signing-Session und du hast mich tatsächlich auf das Zebrahead-T-Shirt angesprochen und meintest irgendwie, ey, coole Band. Und das war für mich so, boah krass, der kennt die ja. Und weißt du, weil so, keine Ahnung, ich war da 19 oder so und noch so, ich habe das halt alles nicht gecheckt, wie bekannt sind Bands oder nicht. Und Zebrahead waren damals halt für mich so eine Entdeckung. Und die habe ich halt damals auch wirklich rauf und runter gehört. Und dann sagt halt irgendwie so, der Sänger von den Donuts, so, dass er das T-Shirt cool findet. Und ich war so, boah krass, cool.
Ja, Zebrahead, ey, auch so eine Band, die musikalisch gar nicht so sehr meine Baustelle sind, die ich aber live eine gute Liveband finde.
Ja.
Und die sind halt Top-Typen auch.
Ja.
Also, ne, so Dan und Konsorten, die melden sich halt immer auch, wenn sie dann da sind, irgendwie hier, wir sind gerade wieder, wir hängen gerade in Köln, da passt nicht Bock und so rumzukommen und so, ist immer nett.
Ja, finde ich auch.
Weiß ich auch tatsächlich aus erster Hand, dass die auch gerne mal auf so privaten Geburtstagen oder so noch in Münster spielen. Ich glaube, viel mehr darf ich nicht erzählen, weil sonst eskaliert das. Aber das, solche Dinge passieren und da haben die Bock drauf. Das darf man denen auf jeden Fall auch positiv nachsagen, glaube ich.
Ja, voll.
Kleine Frage noch zu dieser NoFX-Show. Wenn ihr im Ausland spielt, ihr sagt, ihr seid jetzt, glaube ich, seit 2015 macht ihr Mucke auf Deutsch mittlerweile, seit der Carajo-Platte, ne?
Genau.
Passt ihr dann so eine Setlist eigentlich an? Oder sagt ihr, scheißegal?
Nee, mittlerweile sagen wir scheißegal. Es gab eine Zeit, wo uns das nicht egal war. Wo wir, als wir die Flog & Molly Cruise zum Beispiel gespielt haben, wo wir so mit Rancid, Flog & Molly, Frank Turner, Fishbone und so einmal um die Bahamas gefahren sind, übers Bermuda-Dreieck und so. Da haben wir wirklich in der Tat vornehmlich dann echt englisches Zeug gespielt oder halt eben die englischen Versionen von deutschen Songs, weil die gibt's ja auch. Ja. Mittlerweile habe ich irgendwie, oder haben wir alle, glaube ich, so ein Selbstverständnis oder auch so breite Schultern, dass wir sagen, das wird schon klar gehen, weil ich gucke mir auch super gerne Bands an, die, wo ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, also spanische Bands oder sowas, da verstehe ich nicht jedes Wort oder so, aber ich finde es halt trotzdem geil und ich finde es halt authentisch, wenn Bands einfach ihr Ding durchziehen und dann, finde ich, wird Sprache absolut nebensächlich und vor allen Dingen in einem Punk-Kontext, wo die kritische Masse ja einfach dieses Unity-Gefühl fühlt. Und das ist ganz egal, ob da jetzt Sloganeering passiert, was du verstehst oder halt eben auch nicht. Aber ein Gefühl dafür kriegst du ja trotzdem so. Und von daher, nee, fuck it, das ist eh nur eine halbe Stunde. Das wird, glaube ich, die Hälfte werden deutsche Songs, Hälfte werden englische Songs so.
Nice. Cool. Welche Verbindung habt ihr eigentlich so zu NoFX? Also ich habe tatsächlich euch, also wenn ich jetzt mal so zurückerinnere, wie habe ich euch eigentlich kennengelernt, so in meiner musikalischen Entwicklung? Es müsste wahrscheinlich so mit der Pocket Rock, mit Superhero und so weiter gewesen sein.
Ja.
Ihr hattet aber auch den Song Time's Up auf diesem Rock Against Bush Volume 2 Ding, das war ja irgendwie 2004 rum oder so. Ja, muss ja gewesen sein quasi, die Zeit. Das war ja auch so ein Fat Mike Ding.
Genau. Ja, also NoFX waren, wie gesagt, also ganz besonders in den frühen Jahren waren die halt natürlich einfach super wichtig für die musikalische Asozialisierung von uns, wenn du so willst. So. Ich war immer halt ein Fan auch und wir haben halt die Leute von Fatrack Deutschland an sich immer gut gekannt. Vipo und Nanette, die damals hier das deutsche Büro hatten. Die hatten ja quasi mit Destiny 2 Working zusammen sich ein Büro geteilt in Berlin. Das heißt, man kannte sich so, aber Mike hatte ich halt bis 2004 nie wirklich selbst getroffen. Und dann hatte ich halt Liebko und Nanette damals gesagt, ey, ich habe gehört, da kommt ein zweiter Teil von den Rock Against Bush Center raus. Ich habe schon gelesen, dass Mike eigentlich nur amerikanische Bands halt drauf haben will, weil es ja vornehmlich an vorderster Front ein amerikanisches Problem ist, ne, Kids mit punkwater.com zum Wählen gegen Bush aufzufordern. Was hat da eine ausländische Band drauf verloren? So. Hey. Dann habe ich aber gesagt, so, ey, ohne Scheiß, aber es wäre doch eigentlich ein ganz geiles internationales Zeichen, wenn man sagt, das ist nicht nur ein nationales Problem, sondern das betrifft ja die ganze Weltbevölkerung. Ja. Diese ist eine weitreichende Entscheidung. Das habe ich dann quasi als Brief mehr oder weniger oder als Mail damals verfasst und das wurde dann weitergeleitet an Mike und dann kam recht kurz und bündig zurück so, ja, wir spielen in Osnabrück im Hyde Park, dann und dann, vielleicht hat er ja Bock, nachmittags vorbeizukommen. Dann bin ich halt hingefahren, und dann habe ich wirklich 5 Minuten später dann schon bei Mike im Tourbus gesessen. Und da haben wir dann nicht 1,5-2 Stunden nur geiles Zeug gelabert. Also guten Bullshit-Talk gehabt. Alle Viertelstunde ist irgendwie einer von der Crew reingekommen, hat ihm neue Drogen reingebracht und so. Der hat sich halt zu der Zeit ultra hart umgeschossen mit allem, was halt ging. Da wurden wirklich echt Pillen geschmissen und die mit Wodka runtergespült und so. Volle Programm. So.
Ist ja aber kein Geheimnis, das kannst du alles im Buch auch nachlesen.
Ja, eben. Also, ja.
Und dann, aber es war halt wirklich super, super cool und sehr, sehr nett. Und dann meint er so, okay, ich sag's jetzt nochmal irgendwo, ich möchte eigentlich nur amerikanische Bands drauf haben, es sei denn, der Song würde mir jetzt total gut gefallen. Ich sag, hier ist die CD, mach's an. Diese gebrannte CD reingemacht, hörte kurz und als die erste Refrain fing, meinte, and I like it a lot. You know what? Fuck my decisions oder so halt irgendwie. Ich denk da nochmal drüber nach. Und als wir dann Rock am Ring und Rock im Park in dem Jahr gespielt haben, kurz nach unserer Show sind dann Vipo und Nanette vorbeigekommen und meinen so, Hier, Mike hat sich eben gerade gemeldet, was völlig unüblich ist, dass der sich überhaupt zurückmeldet auf irgendwie sowas, weil der meistens überhaupt gar keinen Kopf dafür hat und meinte so, ey, der war so ein nice guy oder was er dann gesagt hat und ich finde den Song super. Wir kippen einfach die Entscheidung, auch alle bei Fat finden das super, der Song kommt mit drauf. Und siehe da, danach sind auf einmal noch Noise Conspiracy und Useless ID, glaube ich, auch noch nachnominiert worden. Und dann waren auf einmal drei internationale Bands drauf. Und
cool,
ein paar Jahre später, als dann Tony Sly gestorben ist, haben wir halt auch nochmal Invincible von No Use gecovert und auch übergeschickt und der ist auch auf dem Sampler. Also von daher, es gibt schon wirklich auch eine Konecke. Wir haben uns dann auch mit beim Area 4 Festival in der Tat, als North X damals gespielt haben, 2008 auch oder sowas.
Ja, ich glaube das Jahr davor, ja.
Irgendwie so.
Zwei Jahre, ja, vor genau. 2010 insgesamt.
Da haben wir auch gespielt und da ist Mike irgendwann komplett sturzbesoffen bei uns in die Garderobe rein. Hey, where's Ingo? Where's Ingo? I need somebody to get me some prescription drugs. Do you have any? Und ich so, ey, Alter, wir sind immer noch die Chorknaben aus Westfalen, die immer nur saufen. Wir pushen keine Drogen, sorry, so. Und war so, okay, whatever. Und ist dann wieder abgehauen. Von daher, also wenn wir uns getroffen haben, waren meistens Drogen involviert auf einer Seite.
Okay. Ja, ich hatte kürzlich auch das Vergnügen, in Anführungsstrichen. Also ich hatte bisher das Glück, dass die meisten Interviews, die ich so geführt habe, echt gut waren. So im Allgemeinen, aber dann so vor wenigen Monaten durfte ich kurz nach der Bekanntgabe, dass die jetzt halt aufhören, dann auch mit Mike sprechen. Und er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war bei ihm irgendwie 11:30 mittags und gerade erst aufgewacht, lag noch im Bett, so aber wirklich so horizontal, hat das so sein MacBook irgendwie aufs Bett gestellt. Weißt du, und ich sitze da so, ich meine, für mich ist das halt auch schon, also ich meine, es ist halt Fat Mike, so, es ist NoFX, ne? Und dann ist immer dieser Moment, wenn so die Kamera aufgeht, weißt du? Das ist halt immer so, okay, in welchem Setting habe ich jetzt gerade jemanden erwischt? Ja, ne? So irgendwie am Küchentisch oder unterwegs oder was auch immer. Und dann siehst du nur so einen komplett zerstörten, ja, ne, Typen da irgendwie, der einfach noch älter aussieht, als er eigentlich schon ist. Und du denkst so, boah, nee, wie wird das, ne? Und dann, ja, frage ich natürlich so, ja, und wie geht's? Was los? So, ja, ich hatte halt eine lange Nacht, ne? Und dann halt irgendwelche Sexgeschichten natürlich, die er ja auch, womit er ja auch so hausieren geht, ne?
So ein
Ass. Und ich so, okay, geil, gut. Und dann habe ich dann auch meine Fragen so gestellt, die eigentlich auch komplett dann auch so, weiß ich nicht, so Sachen wie, naja, ihr habt ja irgendwie den und den Song ja mal als Demo rausgebracht und dann sagt er nur so, ja, das machen wir ja seit Jahren. So, so ja, okay, nächste Frage. Und dann meinte ich so, ey, spielt ja auch dieses Jahr bei Rock am Ring, ist ja, glaube ich, das erste Mal und so. Und er so, ja, mir gar keinen Bock drauf. Ich will das gar nicht spielen. Und dann bin ich so, wow, okay. Ich hätte mir jetzt eher was Positives, so was wir auch, also wir, ne, Morco ist ja auch Mediapartner für Rock am Ring, was jetzt nicht heißt, dass wir alles jetzt irgendwie so in Watte packen und so. Wäre natürlich eine coole Message gewesen von wegen, ja, voll geil, so kurz vor Schluss nochmal, ne? Aber es kam dann eher so, nee, ich hab gar keinen Bock, das zu spielen. Man ist ja, wo spielt ihr? Macht ihr die Mainstage? Wie lange? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal.
Okay. Also ich finde es irgendwie aber auf der anderen Seite auch schon, weißt du, das ist für dich wahrscheinlich frustrierend, weil ne, so ein Gespräch nicht in ganz okay und so weiter ist die eine Sache. Und ich zumindest, also das ist aber auch mein, in Anführungsstrichen, Arbeitsethos oder mein Ding, dass ich immer denke, wenn Leute sich Zeit für mich nehmen, dann nehme ich mir auch Zeit für die. So,
ja, ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Aber ich liebe halt trotz allem, bin ich bei Mike, diese unfassbar kreuzehrliche, eigentlich schon fast kreuzpeinliche Ehrlichkeit und dieses Assitum auf Sachen wirklich augenscheinlich keinen Bock zu haben. Ey, oh Scheiß, so die besten Erinnerungen an North X Live auch, die kommen auf die Bühne und Fat Mike hat so eine riesen Tüte Chips dabei und bevor die den ersten Ton spielen, frisst der einfach die komplette Tüte Chips, steht auf der Bühne vor, ich weiß nicht, 30.000 Leuten, futtert eine Tüte Chips und sagt die ganze Zeit sowas wie, yeah, let's get this over with. I don't feel like playing anyways. So. Das ist eine Anti-Haltung, die liebe ich, wirklich. Das ist schon irgendwie auch ganz geil, weil genau so wirst du ja auch deine eigene Cartoon-Figur am Ende des Tages.
Ja, ja.
So.
Die absolut. Er ja auch einfach ist. Auch
ist er auch.
Toll.
Ja. Er als Clown, er will jetzt irgendwie auch als Stand-Up-Comedian will er werden, sein, was auch immer und so. Ne? Ich meine, dazu hat er mir jetzt auch nicht viel erzählen wollen, aber Gott. Ich bin mal gespannt. Sie spielen halt, wie gesagt, am Ring irgendwie vor Turnstile. Das ist Ich gehe mal davon aus, Leute, die bei Rock am Ring da stehen werden, da werden ja jetzt nicht nur NoFX Ultras sein. Das heißt, und NoFX werden halt ihr NoFX Ding machen, wie das halt am Ende wirken wird, ne? Ob du dann halt die üblichen 50% hast, die sich dann da hinsetzen und denken, also wirklich hinsetzen und denken so, okay, wow, was passiert hier gerade? Oder ob die vielleicht wirklich ein paar neue Fans kriegen.
Mal schauen,
den letzten Metern, aber am Ende ist ihm das völlig egal.
Ja, ja, natürlich. Und es könnte natürlich auch nochmal sowas Legendäres tendenziell passieren, wie damals, als die, ich glaube so 96 oder so das Bizarre Festival mal gespielt haben. Das ist, der Mitschnitt ist auch legendär, den gibt es auch bei YouTube noch komplett eben im Palast. Da kommen die auf die Bühne und ohne Scheiß, die saugen einfach zwischen den Songs das komplette Line-Up an, aber vom härtesten Kaliber. Also ich sag's, also so Sachen, die du heutzutage, wenn du die auf der Bühne sagen würdest, du würdest sofort gecancelt werden und deine Band wäre vorbei. Per se für immer. So.
Ja.
Und wirklich, ohne Scheiß, Bands, die vor denen gespielt haben, die nach denen gespielt haben und sowas, das ist unfassbar einfach. Das müsst ihr euch angucken. Also ich kann das auch gar nicht so gut wiedergeben. Und wenn das nur halb so gut wird, dann können sich alle Bands auf der Hauptbühne bei Rock am Ring warm einpacken, weil die sich den ein oder anderen Spruch anhören müssen.
Das Ding ist, ich erinnere mich gerade auch und weiß jetzt gerade nochmal, es wird später am Abend auch Machine Gun Kelly spielen, vor den Toten Hosen auch, ne? Und ich meine auch, ihn dazu befragt zu haben, wie er denn so dieser neuen Welle des Pop-Punk mit Travis Barker und all sein Kids, sage ich jetzt mal despektierlich, aber wie er so dazu steht, und er meinte halt, ja, interessiert mich halt alles natürlich auch nicht so wirklich, ne? Das könnte natürlich sein. Also ich weiß nicht, wie er Two Turns da steht, wahrscheinlich mag er die sogar, aber Machine Gun Kelly könnte natürlich auch einen Spruch dann abbekommen, ne?
Ja, ich sitze tendenziell eher schon mal so mit 3D-Brille und Popcorn bewaffnet irgendwo am Rechner und hoffe, dass da Gutes passiert. So.
Ja.
Ich hab auch eine Spitze zu verteilen, Ingo.
Let's go.
Wenn du mir erlaubst.
Unbedingt.
Du warst auch vor kurzem im Auf den Punk gebracht Podcast zu Gast.
Ach, und dann kam Punk, meinst du,
oder was? Und dann kam Punk, ja, genau. So. Den ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Bitte auch da reinhören. Wirklich eine wirklich sehr schöne Folge auch.
Absolut.
Da hast du auch nochmal erzählt, dass du diese Zeit so Anfang, Mitte der 2000er mit Top of the Pops und so, dass das halt dir alles auch eher oder euch eher gegen den Strich ging und alles nichts für euch war, diese ganze auch das Pop-Geschäft wirklich mit dem Ausrufezeichen zu dem Pop. Jetzt habe ich entdeckt, euer Festivalabschluss wird dieses Jahr auf dem Glücksgefühle-Festival sein. Mit einem, wir sind jetzt mal so gemein, wir sind ja jetzt hier so ein Gitarrenmusik-Podcast mit so krassen Acts wie Sarah Connor und Crow, Vincent Weiss, Nico Santos.
Das wird
und
geil.
Den Lunats. Ich glaube, ihr habt mehr oder minder, vielleicht hat Gentleman und vielleicht hat Clouseau noch eine Gitarre in der Hand. Ja. Der Milky Chance. Ansonsten ist es ja nur das reinste Pop.
Ja, und ich sitze jetzt schon.
Was macht ihr da?
Ich sitze jetzt schon händereibend da und freue mich auf diesen Tag. Also ich schieß mal voraus. Ich glaube nicht am Ende des Tages, dass das Konzept, so wie sie sich das vorgestellt haben, aufgehen wird. Die waren auch Veranstalter, die gesagt haben, wir möchten gerne Mainstream-Pop und Nischen-Gitarrenmusik zusammen auf der Bühne stellen. Und das hat schon echt in der Historie diverse Male nicht funktioniert. Also so das Berlinova damals hat nicht geklappt. Ja. Also es gab diverse Beispiele. Greenville Festival, glaube ich auch in Berlin, sollte auch ähnlich sein, war auch Quatsch. Von daher, wir gefallen uns mittlerweile auch in der Odd One Out Position da, weil das kann am Ende des Tages halt nur legendär gut werden. Weil, also je beschissener das wird, umso besser für uns. Weißt du?
Ja.
Weil im Grunde genommen erwartet keiner von uns, dass wir halt auch nur halbwegs diesen Gestus, Habitus oder wie auch immer von den ganzen restlichen KünstlerInnen haben. Und so und Gentleman mal zur Seite genommen, sind super Typen. So, by the way. So. Aber so mit dem ganzen Rest haben wir ja nicht wirklich was zu tun und nichts gemein und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich wird das Gros der Leute, die zu dem Konzert gehen oder zu diesem Festival, auch mit uns überhaupt nichts anfangen können. Aber wie geil ist es? Ohne Scheiß.
Ja.
Das könnten
ja
die besten 45 Minuten des Jahres werden, ernsthaft. Weißt du? Wir können uns halt daneben benehmen wie die Sau. Können uns drüber kaputt lachen, wenn die Leute das nicht verstehen oder wenn die sogar abhauen würden oder so. Oder aber die gehen hinterher weg und denken so, fuck, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie geil ist es? So. Also,
ja.
Letzten Endes können wir eigentlich nur gewinnen, je mehr wir verlieren an dem Tag. Und das ist eine total geile Narrenfreiheit-Position. Und das Festival, by the way, ist von Lukas Podolski. Dem gehört das.
Stimmt.
Was?
Stimmt. Und es gibt so krasse VIP-Packages, die du, also so VIP-Tickets, ich weiß nicht, was du da alles, aber es gibt die Lukas Podolski Lounge auch oder so, wo du dann halt abhängen kannst.
Ja, ohne Scheiß. Ich meine, wie geil ist das? Die hatten uns sogar, das ist zeitlich nicht ausgegangen, weil wir halt irgendwie im Februar und so natürlich viel mit unserer Platte, mit der Promotion und irgendwas Scheiß zu tun hatten. Die hatten uns aber echt angefragt, ob wir nicht Lust hätten, noch auf so Social Media Aktionen, wir tätowieren Lukas Podolski und so ein Kram. Kein Scheiß. So. Also, ich meine, zieh dir das Gesamtkonstrukt rein. Weißt du, wir stehen
das
auf der Bühne,
geil,
wahrscheinlich Sarah Connor und Konsorten zusammen. Lukas Podolski ist der Honcho-Sensei von diesem Festival. Und vor der Bühne stehen nur Leute, die wahrscheinlich mit uns nichts anfangen können. Das ist genial. Das ist super.
Und es wird wahrscheinlich auch nur Lukas Podolski Döner geben. Ne? Weil er hat ja zig Dönerbuden in Köln.
Genau. Ja, oh, das wird, sagen wir speziell, um es diplomatisch auszudrücken.
Ich find's aber auch geil, kurz um dann nochmal auf das Festival. Ego, widerspricht mir da gerne. Und ich weiß, es sind einige Künstler dabei, wie Materia oder auch Gentleman oder Nico, so, wie du gerade schon angesprochen hast, die eine sehr loyale Fanbase haben. Aber der Rest von dem Festival, würde ich jetzt mal sagen, also haben die das? Würdest du schätzen, dass die auch so eine, weil, das ist ja so ein Ding von so einem Metal oder einem Punk oder einem Rockfestival, da kommen Leute hin, weil die Schnittmenge über alle Bands super groß ist, ja, und die Fans super loyal sind und super sich da so ein Happening-Community-Event draus machen, aber es wirkt fast so, als wäre das halt nicht der Fall bei diesem Festival.
Nee, und hinzu kommt ja noch, dass die meisten Acts, die halt so, ja sagen wir so, Sarah Connor und Konsorten sind, das sind ja eigentlich tendenziell Acts, die auf Gedeih und Verderb immer einer großen Radiosingle ausgeliefert sind. Die müssen ja immer für jedes Album, Single-Hit macht Album-Fit, heißt es dann ja immer so schön im Radio-Jargon. die brauchen diese eine große Single, um dann halt wieder eine Menge Leute zu erreichen und das Gros von diesen Leuten in die Stadien zu spülen. So. Da gehen, glaube ich, die wenigsten hin, weil sie sagen, du, das ganze Album hat mir so viel bedeutet und meine Lieblingssongs sind eigentlich diese B-Seite, die es gerade noch aufs Album geschafft hat oder sowas. Das ist ja die Mentalität, ein Album zu hören oder nur Singles zu hören, ist ja auch wirklich komplett verschieden bei solchen Mainstream-Pop-Single-orientierten Bands oder halt eben Album-Bands, wie wir das sind und so. Aber auch da, ich meine, letzten Endes, nenn mich altersmilde oder so, aber wenn das Leute glücklich macht, dass das Sarah Connor spielt, dann, wenn das...
Ne, ja,
dann,
keine Frage.
Ey, so be it, dann sollen die glücklich sein. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich freuen kann über irgendwas. Und ohne Scheiß, das muss nicht meins sein. Ich muss nicht dastehen und das abklatschen. Ja. Aber ich kann trotz allem sagen, wenn Leute eine gute Zeit haben und da keine misogynen oder Faschoparolen oder sowas halt irgendwie auf der Bühne rausposaunt werden, wenn also im Grunde genommen einfach nur so ein Happy-Go-Lucky-Set gespielt wird und Leute stehen da und haben Lächeln im Gesicht, dann ist das deren Bier. Das ist nicht meine Welt,
aber
viel Spaß. Gute Reise.
Gute Reise, finde ich gut.
Ingo, du bist ja meinungsstarker Typ und deswegen, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen Stimmungskiller ist, aber das würde mich wirklich sehr interessieren. Ihr habt ja auch eine starke Verbindung auch zum Ringen und so weiter. Genau. Und es gab halt so die Geschichte mit Pantera kommen nicht. Es gibt auch andere Bands, du hast irgendwann mal ein Statement zu der letzten noch veröffentlichten Brand New Platte abgegeben, zur Science Fiction in dem Podcast damals und so. Wie handhabst du das eigentlich? Also Bands, die, sag ich mal, Kontroversen haben, die Blacklist ist übrigens auch ein schwieriger Begriff, aber so die halt, wo Leute sagen so, naja, das darfst du jetzt nicht mehr hören oder so. Wie handhabt man das?
Ich sag's jetzt, also ich kann es natürlich auch nur von meiner persönlichen Warte jetzt aus sagen und so. Und es gibt auch eben Brief und Siegel, die richtige Art und Weise damit umzugehen, gibt's wahrscheinlich auch nicht. Einfach aus dem Grund, weil Kopf und Herz nicht unbedingt immer die gleiche Sprache sprechen. Und wie du das jetzt eben schon richtigerweise gesagt hast, es gibt diese unauslöschlichen Berührungspunkte, wo du eine Band das erste Mal live gesehen hast, die dein ganzes Leben mitschwingen, wo du immer noch Gänsehaut kriegst und so weiter. Und so ist es ja auch mit Alben und so weiter, ne? Und Pantera sind mir eine meiner liebsten Metal-Bands aller Zeiten. So. Mhm. Wir haben 15 oder 16 oder so, haben wir auf dem Greenfield Festival in der Schweiz gespielt. Und Phil Anselmo hat seine Garderobe neben unserer gehabt. Damals mit den Eagles zusammen. Das war noch vor dieser Kontroverse. Ja?
Ja.
Und ich habe Pantera niemals live gesehen. So, und habe mich total gefreut mit dem Rest von unseren Jungs, standen auf der Bühne und irgendwann davor und haben uns dann halt so Sachen wie New Level oder sowas halt irgendwie angehört. Natürlich nicht als Pantera, aber mit Phil Anselmo halt zumindest. Und das hat einen halt glücklich gemacht. Hinterher haben wir dann wirklich mit Anselmo, beziehungsweise ich mit Anselmo, fast 2 Stunden bei dem in seiner Garderobe abgehangen. Und wir haben über Gott und die Welt gequatscht. So, ne? Und das war ein richtig nettes Gespräch. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, der Typ ist, das hat mich als Fan damals richtig glücklich gemacht, weil ich gedacht habe, der ist ein richtig straighter Typ. Fing auch so an, so hier meine Punk- und Hardcore-Sozialisierung, bla bla bla. Und dann haben wir, ich glaube, der hat wirklich sogar auch früher damals irgendwie sowas gesagt, wie, oh, ich bin Anti-Nazi, bla bla bla, so ihr. Ich bin da rausgegangen und war selig wie nur was. Gleichwohl musste ich feststellen, der ist halt komplett am Arsch. So gesundheitlich oder halt, also du hast halt gesehen, der war richtig hart gezeichnet von jahrelangem Raubbau am eigenen Körper. So. Ich glaube, seine Frau ist auch die Tourmanagerin oder so, oder zumindest Freundin oder wie auch immer, weiß ich nicht, Lebenspartnerin. Und die hat den zum Teil wirklich dann so eine fortgeschrittene Stunde an dem Tag immer so wie so ein Möbelstück an die Wand gelehnt und hat dann gesagt, right, Phil, you stay here, I'll be back with the interview guys oder with the photo guys oder sowas halt irgendwie. Und dann hing der da halt einfach so ab. Und der war halt wirklich richtig, also ich würde wirklich sagen, weiß es natürlich nicht, weiß nicht, ob man sich da überhaupt dann Wort überall erlauben kann, aber ich glaube, der ist halt wirklich Alkoholiker gewesen oder sowas und wahrscheinlich auch so sind diverse andere Substanzen durch Körperöffnung gegangen. Ich kann es dir nicht nur sagen. Also, so nett der war, so im Arsch war der halt eben auch so. Der Abend endete damit, dass ich aus Versehen auf einem offiziellen Bandfoto der Illegals drauf bin seitdem. Es gab da eine Fotosession bei diesem Festival von einem Fotografen, der immer auf dem Greenfield so Schwarz-Weiß-Fotografie macht. Und die waren halt irgendwann alle so besoffen. Ich war dann auch besoffen und so. Und meinten so, nee, stellt euch mal zusammen und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt so ein paar Fotos gemacht und so. Ich hatte auch mit Phil Anselmo so Einzelfotos gemacht, wie wir halt so quasi so abhigh-fiven und so Kram. Das hing auch jahrelang immer im Eingangsbereich vom Greenfield-Festival, dieses Foto. So in ganz groß auf Leinwand gezogen und so. Und ein paar Monate später kriege ich die ganze Zeit so Mails, so, wann spielst du denn mit Phil Anselmo in der Band? Und ich so, happy jetzt. Und dann haben die halt eins von diesen Fotos benutzt für Phil Anselmo and the Illegals bis zum heutigen Tag. Findest du einfach im Netz, wenn du das eingibst, krass. Official Band Foto, ein Foto, wo ich mit denen halt in der Band, also wo ich Teil der Band bin, warum auch immer. So.
Wahnsinn.
Ja, das ist die lange Hafenrundfahrt. Dann gab es also diese Kontroverse und wirklich ganz ehrlich, ich bin stinksauer, sackenttäuscht, richtig traurig gewesen. Ich habe mein Pantera-Shirt ausgezogen, nie wieder angezogen. Und ich habe wirklich mehrere Jahre richtig Probleme gehabt, überhaupt noch eine Pantera-Platte zu hören, weil mir das so sehr alles vermiest hat. So. Ich war wirklich, also, ne, und du weißt, oder jeder, du und du, ihr beide wisst es, wie viel einem eine Band bedeutet und wie wichtig einem das ist, dass sie einen nicht enttäuscht. So, weil man da so viel reingibt und so weiter. Und dann war ich so enttäuscht. Und so ging das ja, glaube ich, echt dann vielen Leuten so. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag, ich sag's jetzt nochmal, also das war wirklich ein unfassbar asozialer, beschissener Move. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der per se so ein Proto-Fascho ist. Ich glaube, der ist einfach nur dumm. Also, jetzt blöd gesprochen. Also, es ist einfach nur, das war einfach nur dummes Provozieren irgendwie. Und gar nicht weit genug gedacht und so weiter und so fort. Ist keine Entschuldigung, soll keine sein. Der hat jeden Shitstorm der Welt verdient. Safe. Absolut safe. Was ich nicht gar nicht finde an der ganzen Sache ist, dass so Charlie Benante, Zakk Wylde und Konsorten so in Sippenhaft genommen werden. Weißt du? Also die sind letzten Endes wahrscheinlich auch einfach nur Leute, die sagen, ey, ohne Scheiß, ich hab Bock halt zu spielen und so weiter und so fort.
Ja.
Charlie Benante zum Beispiel für den Anthrax ist halt ausgewiesener Pantera-Fan und für den ist das halt so ein Ding gewesen, fuck, ich darf mal quasi einmal den Pantera-Drummer beerben und so, weißt du? Also, und wie hart die sich auch Bullshit anhören mussten, nicht so geil. So. Ich kann verstehen, dass das eine große Kontroverse gegeben hat. Und es ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch folgerichtig, dass das dann wirklich auch bei Rock am Ring vom Line-Up gestrichen wurde. Im Rest der Welt ist das aber nicht der Fall. So. Also natürlich hat Deutschland einen ganz anderen Fokus darauf. Und aus ganz, ganz, ganz wichtigen Gründen so. Es bleibt aber wirklich einfach der bittere Nachgeschmack, dass, nee, andersrum, ich probiere das positiv zu formulieren, das, was ich aus dem ganzen Scheiß mitgenommen habe, ist, dass ich mir nochmal bewusster darüber geworden bin, was für eine unfassbare, was mir für, oder uns als Band, für ein unfassbares Vertrauen entgegengebracht wird von Leuten, die sich unser Logo tätowieren lassen oder sowas, oder die zu unseren Shows kommen, unsere Songs mitsingen und so weiter, dass ich wirklich die verdammte Verantwortung habe, immer der Typ, der straighte Typ zu bleiben halt irgendwie, der hoffentlich die niemals enttäuscht, weil ich irgendwie aus irgendeinem, auf irgendeinem Holzweg rumlaufe und so. Und sollte das so sein, dann bitte ich drum, dass man mir den Arsch tritt dafür.
Ich kann mich ganz gut daran erinnern, Ingo, wir sind auch mal aufeinander, haben uns auch aufeinander getroffen, glaube ich, das ist aber auch jetzt schon 2017 oder sowas, weil das her, da hattet ihr eine Promo im Hardrock-Café in Köln oder Düsseldorf zu eurem neuen Album. Wir waren mit Morcor auch da für ein Interview. Ich hatte damals den Tontechniker gespielt. Da warst du und Guido, glaube ich, anwesend. Da hatten wir genau über das Thema gesprochen, weil gerade diese Situation in dem Club bei Pantera passiert ist. Und du hast, glaube ich, auch sehr fast schon das Identische gesagt, was du jetzt auch gesagt hattest. Und ich fand das schwierig. Ich war nur überrascht, dass, also es war damals schon ein sehr schlimmes Thema und es wurde sehr krass thematisiert. Rob Flynn hatte sich ja ganz, ganz auch vehement dagegen gestellt und hatte das ja auch publik gemacht, was ich sehr, sehr gut fand, dass sich jemand so eine Größe auch mal wirklich gegen solche Sachen noch ausspricht. Aber ich war damals schon auch voll bei dir oder hab das so ein bisschen mit als Mantra mitgenommen, weil ich gesagt habe, so, nee, es ist richtig, ne? Also du kannst halt den Legendenstatus, selbst wenn die Band so ein wichtiger Teil der ganzen Community ist, kannst du denen nicht einfach alles durchgehen lassen. Ja. Und das muss kritisch beäugt werden. Und ich sag mal, die Gesellschaft hat sich ja in ihrem Mindset nur weiter in die Richtung entwickelt, dass gesagt wird, solche rassistischen Vorwürfe, rassistischen Situationen müssen auch entsprechend angeprangert werden und halt auch verarbeitet werden.
Absolut, ne? Also, absolut, unbedingt. Genau. Also bin ich auch absolut dafür, dass halt wirklich auch, das ist ja eigentlich auch das wirklich letzten Endes Gute, dass halt alles, was tradiert ist, trotzdem auf den Prüfstand gestellt werden darf.
Ja.
Heutzutage und muss. Das ist ja auch gut, weil letzten Endes soll das ja eigentlich in einer perfekten Welt zu einer noch perfekteren Welt führen. So.
Absolut.
Das kippt halt nur leider ganz schnell immer in diese Richtung, dass die Überschriften größer als die Inhalte werden und Leute einfach nur auf den Zug aufspringen, nur um einfach auch mal mitgemoppert zu haben und so. Und ich finde es, ne, brand new, genau die gleiche Geschichte. Ich liebe die Science Fiction und die Devil and God Are Raging Inside Me sind zwei meiner Lieblingsplatten und so. Und bei denen bin ich immer noch, hat es einen bitteren Beigeschmack, das zu hören, aber ich Alben gefallen mir halt immer noch so gut, die höre ich zwischendurch im Auto halt einfach und probiere dann wirklich so Kunst vom Künstler zu trennen, wenn du so willst. Aber auch da absolut folgerichtig, dass Jesse Lacey halt drei Torpedos von Boop bekommen hat. Ganz klar.
Eben, ich sehe das ganz genauso. Also ich habe auch alle Platten irgendwie im Schrank von denen und habe die auch, tatsächlich auch mit das Beste, was ich live jemals sehen konnte. So, das ist halt auch so ein Magic Moment gewesen, irgendwie. 2012 in Köln oder so im Bürgerhaus Stollwerk. Das kann einem ja auch nicht genommen werden. Letztendlich habe ich für mich das gehandhabt, also ich bin keiner, der Platten wegschmeißt, verbrennt oder so. Es gibt ja auch Leute, die dann so extremst irgendwie so. Ich würde jetzt aber auch nicht mit einem brand new T-Shirt auf die Straße gehen und irgendwie so, also da, das wäre mir ein bisschen auch aus Respekt anderen Menschen gegenüber, fände ich das ein bisschen strange irgendwie. Das ist selber auch mit einem Pantera-T-Shirt oder so. Also wenn es halt irgendwie offensichtlich problematisch ist. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die triggert das da negativ.
Ja, ja, natürlich, absolut.
Warum?
Ja, genau. Und weißt du, und mir stellt sich diese Problematik alle zwei Wochen immer nochmal neu, weil ich habe ja auch diese Radioshow bei Radio Bob laufen, ne?
Ja.
Wo ich 3 Stunden lang jeden zweiten Donnerstag von 21 bis 0 Uhr spielen darf, was ich möchte. Ich habe einen freien Brief bei Radio Bob und die haben gesagt, du kuratierst die Sendung, du hast 12 Moderationsplätze und den ganzen Rest kannst du vollballern mit egal was. Und da spiele ich natürlich am liebsten das, was nicht im Radio gespielt wird, einfach nur, weil es die Möglichkeit gibt. So.
Ja.
Und ne, da review ich natürlich auch sowas wie eine Frauen- oder LGBTQ-Quote. Ich schreibe mir im Grunde genommen einfach immer mal wieder auf, oh, den würde ich gerne mal im Radio spielen. Dann habe ich immer so eine Liste irgendwann zusammen. Und dann gucke ich am Ende auf diese Liste drauf und gucke halt so, ah, welche Band kannst du nochmal wegtun, um dann nochmal eine neue Künstlerin oder sowas halt zu präsentieren. Damit man so ein bisschen auch da man diesem Ding nachkommt in seinem eigenen Kosmos und zumindest mit seinen eigenen Mitteln so, ne?
Ja.
Aber auch da gibt's natürlich dann so Sachen wie, dass du denkst so, eigentlich hätte ich total Bock mal wieder einen brand new Song zu spielen oder so, weißt du? Oder keine Ahnung, jetzt unlängst auch feine Sahne gefragt haben, spiel uns doch mal.
Ja.
Und das mache ich jetzt heute, also jetzt heute Abend kommt eine Episode halt irgendwie, wo ich auch einen feine Sahne-Song spiele und so. Und ich habe richtig, also, das ist super schwierig, weil dann so viele, ich habe das gestern mal mit Alex und so einem Gitarristen so ein bisschen besprochen. Das ist wie so ein Minenfeld der Befindlichkeiten in einem diffusen Nebel, weil so viel, aber weißt du, ich möchte auf keiner Seite stehen am liebsten in der Situation. Ich möchte natürlich mit meiner Sendung irgendwie auch das Gros an Sportgitarre abbilden und das ist natürlich auch ein Teil davon, viral auch ein großer Teil oder sowas. Ich möchte auf der anderen Seite halt nicht irgendwie sowas wie, es gibt, auf der einen Seite steht eine Unschuldsvermutung, auf der anderen Seite steht halt schenk potenziellen Opfern Gehör, selbst wenn die nicht voranschreiten und sagen, das und das ist passiert, weil es triggert mich, darüber nachzudenken und so weiter. Und dieses Spannungsfeld mit so vielen Befindlichkeiten und so weiter und so fort, dann heißt es auf der einen Seite, das ist Täterschutz, auf der anderen Seite heißt es dann, du kannst aber doch nicht einfach Leute nur aufgrund einer Vermutung rausschneiden aus einer Sendung und so weiter und so fort. Das, ganz ehrlich, das macht mich richtig fertig, weil ich, es gibt da nicht den einen richtigen Weg, bis man nicht alles gehört hat, so nach dem Motto irgendwie. Ja. Und ich tue mich da richtig schwer mit. Und das geht, glaube ich, echt vielen anderen Leuten auch so, weil gerade gestern, deswegen komme ich drauf, Alex hatte mir halt irgendwie weitergeleitet aus dem Plattentest.de-Forum oder so, wo Armin Linder, der Chef von Plattentest.de, halt irgendwie so vom Wort aus sowas geschrieben hat wie, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt neu formulieren musste. Ich hatte in, ich weiß nicht, wie viele Rezensionen oder was auch immer ich geschrieben habe in meinem Leben, noch nie so viele Probleme, das richtig zu verbalisieren, worum es da geht. Und so hatte ich das nämlich auch, als ich jetzt die Moderation für diesen Feine Sahne-Song in der Radio Bob-Sendung aufgenommen habe. Es ist schwierig. Es ist einfach sau schwierig. Also, gleichwohl wichtig, dass halt irgendwie trotz allem sowas auch beleuchtet werden kann, darf, muss heutzutage. Und auf eben nicht totgeschwiegen wird. Egal, in welche Richtung das jetzt stimmt oder nicht stimmt, weißt du? Ein Thema ist ein Thema und das wird zu einem Thema nicht gemacht. Das ist eins, wenn es von verschiedenen Seiten verschiedene Meinungen gibt.
Absolut. Ja. Wir sind natürlich auch noch in einer Musikrichtung, fasst das jetzt mal größer, ne? Metal, Punk, Hardcore und alles, was irgendwie dazwischen ist, wo es dann irgendwie natürlich auch nochmal eine ganz andere Emotionalität gibt, auch zu der Musik auch und zu den Bands, zu den KünstlerInnen. Wenn du natürlich dann so, also das ist wieder dieses klischeehafte, die scheiß Popmusik, aber da hast du natürlich dann auch sehr problematische Figuren, Chris Brown und die halt irgendwie auch alle ganz schön viele offensichtlich dumme Sachen gemacht haben, wo es halt die Leute gar nicht interessiert. Also ich finde den Umgang halt auch immer sehr krass, wie sich das dann unterscheidet, ne? Also
ja, aber das ist natürlich, man muss, aber auch das würde ich jetzt echt eigentlich lieber positiv formulieren und sagen, es ist ja schön, dass sagen wir subkulturellen HörerInnen nicht egal ist, was da passiert. So. Da wird nicht einfach nur geklatscht, weil der Beat ist. Also, ne, das ist nicht Mutantenstadel oder sowas. Das sind halt eigene denkende Menschen, die halt eine Meinung haben. Und das ist ja auch der Grund, weswegen Subkultur für uns halt interessant war. Weil wir halt eben keinen Bock darauf hatten, nur auf die eigenen Füße zu gucken beim Tanzen.
So. Genau. Ihr habt ja sowieso auch eine ziemlich enge Verbindung zu euren Fans. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, die auf jeden Fall irgendwie so eine, wo ihr auch, glaube ich, selber einfach aktiv drin seid. Es gab auch mal ein Street-Team und jetzt kommt wieder so eine alte Schote. Ich weiß nicht, ob das immer noch besteht, aber ich habe dieses Ding mal, das glaube ich aus 2010 oder so, zugeschickt bekommen.
Ist ja krass, dass du das noch hast.
Krass, ne?
Boah.
Steht da Guido oder steht da Glido?
Der hat damals immer aus Scheiß Glido unterschrieben, so.
Echt Glido, Alter.
Weil er so eine unglaubliche Sauklaue hat und irgendwer, glaube ich mal, so meinte so, Alter, da steht doch nicht Guido, das ist doch Glido geschrieben und seitdem hat er das so als Witz gemacht und dachte, okay, ich habe da Guido geschrieben. So.
Weißt du, dass ich das seit 13 Jahren, ich habe das halt immer wieder, also es hängt eigentlich hier drüber mit Setlisten und irgendwelchen Tickets und so in so einem Rahmen. Dass ich da immer wieder drauf gucke und denke, steht da jetzt Glido? Was soll denn das?
Ja, ich glaube, der hat sich damals einfach wirklich nur irgendwann selbst lustig gemacht über seine Sauklaue, weil der schreibt halt echt, also das sieht halt echt heftig aus, wie der schreibt.
Haben wir das auch endlich. Guck mal, heute werden mal die ganzen Dinge hier geklärt.
Aber wirklich.
Ingo, ich habe noch was vorbereitet.
Ja.
Festivalsaison steht ja an.
Mhm.
Und ich weiß, bist du, also ihr spielt ja auch unheimlich viele Festivals, aber bist du eigentlich auch selber so ein Festivaltyp gewesen, auch mit Campen und so weiter?
Ich bin mal wirklich eine Zeit lang Metallica hinterher gefahren. So, dass wir in Belgien die angeguckt haben, am nächsten Tag in Stuttgart angeguckt haben und so. Also so ein bisschen so solche Geschichten und dann so im Auto gepennt.
Geil.
Ja, das in der Tat, ja.
Das ist so ein Ding bei uns im Podcast, das machen wir jetzt nicht zum ersten Mal, aber es hat sich als sehr unterhaltsam herausgestellt. Ich habe mich irgendwann mal in so alte Festivalforen begeben. Und es gibt da allerlei spannende Fragen von Leuten, die schon, also noch nie auf einem Festival waren oder halt irgendwie es nicht so genau wussten, was auch immer sie da gefragt haben. Und es gibt da ein paar schöne Sachen. Ich wollte mit euch beiden natürlich, Lin, darfst du hier auch mitmachen, euch da mal die ein oder andere Frage vorlesen. Und vielleicht habt ihr ja einen guten Rat, auch wenn die Fragen teilweise aus 2008 oder so sind. Aber wer weiß, ob die Leute immer noch auf die eine richtige Antwort warten. Ich fange mal an. Wunderbernd hat im Juni 2008...
Name ist jetzt schon gut.
Ist geil, ne? Pass auf. Hat im Juni 2008 gefragt, angebrochener Fuß bis zum Hurricane geheilt. Ich Trottel musste mir leider kurz vor dem Hurricane den Fuß anbrechen. Allerdings kommt der Verband am Donnerstagmorgen ab. In Klammern kein richtiger Gips, nur ein Gipsverband. Also kann ich darauf schließen, dass der Fuß nur leicht angebrochen ist? Und ist der Bruch bis zum Hurricane richtig verheilt? Also dass ich den Fuß belasten und pogen kann? Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir weiterhelfen.
Aber ist auch geil.
Wow.
Also jeder andere Mensch würde zuerst zu seinem Arzt gehen und sagen, hör mal, ich will auf ein Festival gehen. Wie ist der Fuß? Was kann ich tun? Kann ich überhaupt was machen? Aber halt erstmal zum Festivalforum zu gehen, sag mal. Ist ja übrigens jemand Arzt? Entschuldigen Sie bitte. Ist jemand als Arzt anwesend? Ich hätte da eine Frage.
Also ich meine, also es fängt ja schon damit an, dass das nicht bei gutefrage.net reingesetzt worden ist.
Weißt du?
Also da sind wir ja schon mal ganz auf dem Holzweg. Aber ich würde jetzt einfach so, auf meinem dritten Bildungsweg bin ich ja kein Arzt und dementsprechend kann ich hier den guten Tipp geben. Lass es doch einfach drauf ankommen. 7 Bier sind eine Mahlzeit und irgendwann spürt man das nicht mehr. Dann spürt man es vielleicht nach dem Wochenende umso mehr und hat vielleicht dann länger Schäden. Aber wer weiß, vielleicht hast du eine neue Lieblingsband gesehen. Dafür nützt sich's lohnen, meiner Meinung.
Ganz genau.
Die Top-Antwort ist übrigens, kam von Tusum. Eine Minute später übrigens. Ein Besuch beim Arzt hilft bestimmt.
Fair. Ja, fair enough.
Pedi, lassen wir mal so stehen, Pedi hat gefragt, am 14. April 2003, Getränke, die nicht voll machen. Der heißeste Tipp ist, Tropica Exotic, übrigens keine Werbung, aber ich lese es jetzt einfach mal vor, Tropica Exotic, ein Fruchtperlwein aus exotischen Früchten aus dem Hause Dr. Demuth Gartenburg. Der tropische Fruchtperlwein, unglaublich erfrischend, exotisch anders, gut gekühlt serviert, ist er das ideale Getränk für viele Gelegenheiten.
Weißt du, was mein Initialgefühl ist, davon trinke ich 2 Becher und habe Sodbrennen noch bevor ich besoffen bin.
Sodbrennen und so ein Schädel davon.
Das ist so wie Chris oder wie hieß dieses andere Zeug früher, was immer alle getrunken haben. Fürchterlich. Also auf gar keinen Fall. Natürlich ballert man Bier auf dem Festival, wo er so sieht, oder? Hier.
7 Besen, eine Mahlzeit, haben es gerade schon gesagt. Da sparst du ja das Essen dann.
So.
Shifty hat darauf geantwortet, auch wenige Minuten später. Also dieses Forum war damals auf jeden Fall sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Zum einen, Mineralwasser macht auch nicht voll, aber wer will das schon? Und, oder um JBO zu zitieren, doch was hat man denn davon?
Ja, genau.
Das kann so einfach sein, ne?
Ja.
Frage mit einer Gegenfrage beantworten.
Capo Walter, am 9. Januar 2008, Heirat auf der Center Stage Barock am Ring. Ingo, vielleicht kannst du da ja was drehen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile erledigt hat, aber nun schon 14 Mal Rock am Ring ist mir da eine total geile Idee für einen meiner besten Freunde gekommen. Er hat bei einem Vortreffen zu Rock am Ring seine Frau des Lebens gefunden und will jetzt natürlich auch nach der Geburt ihres Sohnes sie zu seiner angetrauten Frau nehmen. Dem Ganzen würde er nichts entgegensprechen, wenn ich nicht diese Idee mit der kirchlichen Heirat auf der Center Stage bei Rock am Ring gebracht hätte.
Jesus.
Was meinen denn die anderen Ringrocker dazu? Oder besser gesagt, wer kann mich dabei unterstützen, damit das Ganze auch wirklich steigt? Walter aus Hockenheim, über Antworten freue ich mich sehr.
Ja, ich kann an der Stelle nur sagen, es gibt wahrscheinlich Bands, die das machen würden. Frag das bitte nicht, 30 Seconds to Mars, das unterbricht den Timecode, das wird auf der Show nicht funktionieren. So.
Oder ihr müsst das alles innerhalb von ein paar Sekunden über die Bühne bringen, wer völlig ist.
Also, ganz genau.
Steht Leto Levi. So, komm, mach.
Aber
so.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an sowas denkt, an so Anträge bei Konzerten auf der Bühne, habt ihr auch sofort so ein leichtes, so ein Cringe-Gefühl, so dass so dieses, oh Scheiße, wenn das jetzt in die Hose geht, dann wird's halt peinlich für 50.000 Beisteher. So.
Ingo, soll ich dir was sagen? Ich bin halt in meinem Privatleben auch noch Tontechniker für eine Coverband. Du willst nicht wissen, wie oft
das schon der Pastor. Cover.
Ja, Pastor auch. Aber auch Tontechniker für eine Coverband. Du willst nicht wissen, wie oft sowas schon bei einer Coverband passiert ist auf irgendwelchen Volksfesten. Das ist seltsam. Das ist absolut seltsam.
Ja.
Ist euch das, also hattet ihr auch schon mal so?
Wir kriegen, also ist kein Witz, wir kriegen jeden Tag Anfragen. Jeden Tag Anfragen. Ob wir nicht auf Hochzeiten spielen können, ob Leute nicht Anträge auf der Bühne machen dürfen und so weiter und so fort. Und so schön das alles ist, und auch da, ne, da, ich probiere das wieder positiv zu formulieren, wie nett, dass Leute uns das Vertrauen entgegenbringen oder dass wir ein Teil von deren großen Tag sein sollen, ja. Aber wenn du damit anfängst, dann bist du der Florrock-Blumendienst.
Ja,
weißt du,
ja.
Weil dann brauchst du gar keine Musik mehr spielen, weil dann kommen nur noch, kannst du mal den von der Bühne grüßen, könnt ihr hier da mal Happy Birthday singen, wir kommen eben kurz für einen Antrag vorbei, meine Katze hat sich einen Fuß gebrochen, wollen wir die mal live auf der Bühne operieren, also ne, ist
ja. Oh, das, ich wollte gerade sagen, das würde ich gerne mal sehen, ich bin mir aber doch nicht ganz sicher. Aber das erinnert mich tatsächlich auch beim Auflegen auf den Partys, ist das auch immer mal wieder. Also entweder kommt jemand, also eigentlich hast du obligatorisch, an jedem Abend kommt jemand an, hey, meine Freundin hat irgendwie heute Geburtstag, kannst du gleich nicht mal irgendwie den und den völlig unpassenden Song für sie spielen, so zur Primetime, weißt du, Club ist voll. Oder, das hatte ich letztens auch, das hat mir ein bisschen leid, aber das hat halt auch nicht gepasst, da kam halt jemand auf dem Mainfloor zur Bühne so und meinte, ey, ich habe mein Handy verloren, könnt ihr mal eben eine Durchsage machen? Und ich so, ja du, hier sind da irgendwie 800 Leute gerade, wenn ich jetzt auf einmal die Musik ausmache und sagst so, übrigens liegt ein Handy auf dem Flur, auf dem Boden, könnt ihr mal bitte gucken, was meinst du, was da passiert? So.
Lichtern, könnt ihr mal bitte gucken?
Ja. Also ich verstehe das ja, wenn jemand, das ist ja auch eine scheiß Situation, ne? Aber das funktioniert leider nicht immer ganz so.
Nee.
Ja, also die Top-Antwort war auf jeden Fall, wie wäre es mit einem extra Hochzeitszelt? Ich glaube, das hat sich nicht durchgesetzt in all den Jahren.
Nee, wäre aber eine Idee.
Ja, ich habe noch zwei. Stereoanlage, Stoff, 16.04.2004.
Das ist, 16.04. ist unser Bandgeburtstag, das muss eine gute Frage
sein. Guck mal
an.
Jetzt bin ich gespannt.
So, Stoff fragt, wo außer bei eBay kann man sehr günstig Stereoanlagen erhalten? Vor allem die Boxen sind wichtig, das können ruhig ordentliche Oschis sein. Zur Information, ich wohne in Frankenthal und Mainz.
Wow.
Ingo, hast du einen Tipp für eine gute Stereoanlage, die man irgendwo günstig schießen kann? Am besten in der Region Frankenthal und Mainz.
Ich sag mal, wenn man einen großen Mantel, so einen Trenchcoat, so einen richtig XXL oder sowas anzieht, dann gibt's im Mediamarkt und Saturn stehen solche Dinger rum. Da muss man nur zusehen, dass man die da drunter stülpt und im richtigen Moment rausrennt.
Riesiger Trenchcoat.
Genau. Ja. Und dann ist das ziemlich günstig.
Ja. Aber falschen Bart bitte auch.
Ja, genau. Und so eine Brille mit so einer Nase.
Ja.
Zack McCracken.
Top-Antwort von Rockershem, Zeitungsanzeigen. Da merkt man auch, dass sowas ein bisschen aus der Zeit gefallen ist,
total,
oder?
Total, ne? Ey, Leute, können ja heutzutage gar nicht mehr lesen.
Aber warum fragst du ein Festival rum nach einer Stereoanlage? Willst du die mitnehmen zum Festival?
Ja, es ging natürlich um Campingplatz.
Da bin ich ja total baff gewesen, muss ja wirklich sagen. Also ich habe ja für Rock am Ring ja auch mal moderiert, ne?
Ja, genau.
Und also, was sich seitdem ich so Mitte, Ende 90er auf Festivals halt irgendwie so als Besucher umtriebig war, was sich seitdem getan hat auf Campingplätzen, ist ja der Wahnsinn, wo die Leute ihren eigenen Rollrasen mitbringen und so und also wirklich sich so einrichten wie so eine Trailerpark-Dauerparzelle und so, das ist schon richtig Next-Level-Shit. Also dagegen kam ich mir wirklich casually under-festivaled vor, muss ich sagen.
Casually under-festivaled. Ja,
was natürlich jetzt auch geil ist, mittlerweile gibt es ja auch die Supermärkte. Also das heißt, eigentlich brauchst du auch von, also diese obligatorischen 6 Paletten Bier, die man dann unterm Arm irgendwie 3 Kilometer durch die Gegend schleppen muss.
Oder den Kühlschrank dazu.
Der Kühlschrank dazu ist auch ganz wichtig. Ja, das musst du ja heute zum Glück nicht mehr machen.
Ja, das stimmt.
Ist auch nachhaltiger auf jeden Fall. Frau Grunge, 24. März 2008. Welche ist eure Top-Frisur bei Rock am Ring 2008?
Oh, pass
sehr
auf.
Explizit.
Ja, also jetzt bin gespannt auf die Top-Antwort, bin ich sehr gespannt. Ich sage nur, meine Lieblingsfestival-Frisur, die ich mein ganzen Leben gesehen habe, war auf, glaube dem zweiten Bizarre-Festival, auf dem ich war, immer noch am Butzweiler Hof, wo ein Punk durch die Gegend gelaufen ist und ich hätte einfach auch saugern gesehen, wie der aussieht, wenn der das nicht gestylt hat. Der hatte also die Haare so gelb-gold-mäßig gefärbt und dann hat er die hochgestellt. In der Mitte war einfach quasi eine Glatze rasiert und außen hochgestellt hat er so Zacken reingeschnitten, als hätte er eine Krone auf mit seinem eigenen Haar.
Das ist ja geil.
Also der hat seine eigene Krone aus seinem Haar gemacht mit so richtig, also mit so heftigstem, ich weiß nicht, was das für ein, ob das Sekundenkleber oder Gel oder was auch immer war, so hochgestellt. Und jetzt zieht euch mal rein, wie geil der aussehen muss, wenn der morgens aufwacht, wenn das halt alles so runterhängt, aber trotzdem Glatze. Das hat so Little Britain Style. Das ist mega geil.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin krass, also da wieder, ne? Besondere Momente, die man einfach nicht vergisst, wie explizit du dich da auch daran erinnerst, dass es genau ja, da gewesen ist.
Ja, mega, Alter, ohne Scheiß.
Ja, ich weiß nicht, ob das, also ist vielleicht sogar dysfunktional, dass man solche Sachen so abrufen kann. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist aber trotzdem meine Gehirnkapazität aufgebraucht und nur das alte Zeug ist noch so wie in so großen Kästen, wo du nichts mehr reintun kannst. Das heißt, neue Informationen kommen bei mir gar nicht mehr an.
Ja. Frau Grunge übrigens dazu, ich werde mir vielleicht neue Dreads machen lassen oder ich warte noch ein bisschen, bis die Haare noch länger sind. Hab im Moment normale, lange Haare.
Kenn ich.
Ja. Also, ihr könnt euch schon mal vorstellen, wie die Reaktion so allgemein auf diesen Beitrag in diesem Forum war, ne, wenn es darum geht, wie welche Frisur sollte man sich denn jetzt für das Festival machen. Wir waren da 2008, also das war noch so ein bisschen pre-Instagram und TikTok und so. Biberlaune meinte dazu.
Der Name, ne?
Biberlaune?
Was ist Mike, denn?
Der Name macht dich. Du, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich war direkt sofort in so einer Biberlaune.
Ja, baust du keine Dämme irgendwie morgens nach dem Aufstehen?
Ach, das
wird so
wahrscheinlich sein, ne? Dämme bauen.
Er liebt einfach Wasser zu stauen. Ja. Da gibt es nichts Besseres für ihn.
Jetzt wird es ein bisschen heavy, aber ich glaube, mit einem gewissen Punk-Humor kann man das ertragen. Ich rasiere mir ein Herz in die Schamhaare und trage die Hose vorne offen. PS, was ein Fred.
Ja. Einfach versenkt, ne? Wow.
Ja, das richtige Styling für einen Festivalauftritt.
Ja, ey, auch da, ne? Also ich habe ja nicht nur für Rock am Ring moderiert, ich habe ja eine Zeit lang für Arte, war ich ja für Arte Konzert unterwegs, mal so einen ganzen Sommer, ne? Wo ich so auf verschiedenen Festivals war. Also von bis. Hab ja letztes Jahr auch Wacken moderiert und so. Und sind wir auf dem Lollapalooza Festival gewesen.
In Berlin.
Ja, genau. Und da habe ich, das hat Spaß gemacht, da zu sein und so weiter und so fort. Aber da habe ich nichts mehr verstanden. Da war wirklich so der Punkt erreicht, wo, glaube ich, ich auf der einen Seite der Generationslücke gestanden habe und rübergewogen habe und 7 Kilometer entfernt die anderen Leute gestanden habe. Weil, ey, die gehen da zum Teil in so Abendgarderobe hin. Auf ein fucking Festival. Und überall waren so Insta-Parcours aufgebaut. Also sprich so Spiegelgärten zum Schminken, tolle Paillettenhintergründe, die so geglitzert haben und so. Und alle haben die ganze Zeit nur Fotos gemacht, während The National gerade auf der Hauptbühne gespielt haben. Und kein Schwanz hat sich dafür interessiert, weil alle nur Fotos von sich selbst gemacht haben. Und da war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Schleudersitz, hier bin ich raus. Das traf ich nicht mehr.
Ja. So. Das ist so dieses Nachwehen von Coachella, ne? Das war so der
ich Punkt. Glaub, the closest you can get, so.
Ja, und jetzt wollen das natürlich die europäischen Festivals irgendwie nachempfinden oder auch dahin, wo sie sind. So, deswegen,
Ja, da lobe ich mir doch Leute, die morgens so mit vollgekotztem T-Shirt von der Nacht vorher aus dem Zelt rauskommen, was komplett vollgelaufen ist mit Wasser, den Abend vorher, die sich die nassen Schuhe wieder anziehen und sagen, Dose auf, geil. Gleich spielt meine Lieblingsband und stapft von dann.
So muss es sein. Klingt irgendwie nach meinem Rock am Ring das erste Mal im Mendig.
Ja,
genau so.
So,
genau.
Das wenigstens ehrlich, oder?
Ja.
Ja, eben.
Wenigstens ehrlich. Wir kommen langsam zum Ende, Ingo.
Das ist sehr schade, aber das ist ein schönes Gespräch mit euch. Das macht sehr viel Spaß.
Dankeschön.
Danke, ebenso.
Gebe ich gerne zurück. Hast du denn noch einen ultimativen Festival-Tipp irgendwie? Irgendwas, was Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal jetzt irgendwie auf so einem großen Festival auch unterwegs sind, Steamy beachten sollten?
Boah, lass mich mal überlegen. Also wenn ich jetzt den Oberlehrer mache, dann trinkt viel. Bitte dehydriert nicht. Toll, toll, toll. Ansonsten, lass mal überlegen. Ich weiß nie, ob ich beeindruckt sein soll von Leuten, die bei Rock am Ring das ganze Wochenende da sind, aber nicht eine Band gesehen haben, weil die nur auf ihrem Campingplatz abhängen. Das bin ich bis heutigen Tage, will ich das ergründen, ob das gut ist oder nicht. Ich möchte aber konterkarieren dazu folgenden Tipp mit auf den Weg geben. Tut euch mal bitte den Gefallen und geht mal bitte auch zu Bands, die zu früher Uhrzeit auf Bühne 3, 4, 5 bis 7 oder sowas spielen, von denen ihr noch nichts gehört habt, gebt denen eine Chance, weil das könnte eure neue Lieblingsband sein. Geht nicht immer nur zu den Headlinern und macht denen die Bude voll. Nee, die haben es nämlich auch genau verdient. Wenn ihr also im Grunde genommen irgendeinen Kulturauftrag habt, dann gebt solchen Bands ein Podium. Das würde ich sagen.
Das ist, ist auf jeden Fall sehr schöner Hint auch. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil zum Beispiel jetzt Rock am Ring, also Rock am Ring ist so das nächste Festival für uns, deswegen ist das auch so das heißeste Thema gerade. Ich bin ein bisschen traurig für Thies Ullmann, wenn ich ehrlich bin, weil er nämlich am Sonntagabend parallel zu Bring Me the Horizon und den Toten Hosen spielt auf der kleinen Orbit Stage.
Ja.
Ich hoffe, dass der gute Thies da nicht ganz alleine stehen wird. Ich meine, er hat natürlich so seine Hardcore-Fanbase natürlich, aber das tut mir immer in der Seele weh, weißt du, wenn ich das dann so sehe, dass ich hatte das auch mal bei Quicksand.
Ja.
Quicksand, ja, hallo?
Yep, ne? Yep.
Die haben parallel zu Metallica gespielt. Das war auch am Ring, das war auch auf der kleinsten Bühne vor Boys Sets Fire. Bei Boys Sets Fire war nachher wieder richtig viel los. Quicksand, ohne Scheiß, ich stand da mit 25 Leuten so. Und ich stand dann da in der ersten Reihe. Ich habe da die Setlist, die hängt da nämlich, weil ich konnte dann nehmen, weil interessierte halt kaum jemanden.
Ja,
nicht, dass die meisten Leute die überhaupt kannten, wahrscheinlich hatten die nur keinen Bock auf Metallica gerade.
Und Walter ist so ein geiler Typ und Quicksand ja so eine ultra geile Band.
Mega.
Auch
Muss man kennen,
ja, ja,
muss man mögen
auf
auch.
Auf jeden Fall. Habe ich verrückterweise völliges merkwürdiges Pairing. Ich habe Quicksand das erste Mal live gesehen im Vorprogramm von The Offspring auf der Smash Tour. Da hatten die krass. Quicksand dabei, was warum auch immer. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Was hast du vor Quicksand? Welche Band hast du davor nochmal genannt?
Was? Boys Sets Fire.
Boys Sets Fire. Nee, noch davor. Spur mal zurück. nee, genau. Aber das. Ach genau, Thies Ullmann. Da waren wir gerade.
Thies
genau.
Ullmann, ja,
ja
klar.
Ja, aber ich glaube, Thies zieht das trotzdem mit so einem Wurf und Sportsgeist durch. Der Typ liefert immer ab und dem ist halt alles scheißegal. Der nimmt das auch immer Volley aus der Luft und als Herausforderung, wenn sowas passiert. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass der sowas sagt wie, zu den Leuten wie, ey, ich spiele heute einen oder zwei Songs weniger und dann gehen wir gleich alle gemeinsam rüber und gucken uns doch die letzten Songs von den Hosen an. Und dann geht er wahrscheinlich mit einer Büchse Bier über die Absperrung drüber und läuft mit den Leuten, spaziert mit denen rüber und labert so mit denen und säuft noch ein Bier mit denen, während er die Toten Hosen. Das wäre ein Thies Ullmann.
Sympathisch, ja. Unglaublich sympathisch.
So.
Ja. Du hast du Songs mitgebracht für unsere Spotify-Playlist?
Einfach irgendwas, ne? Ich glaube, ich darf mir einfach irgendwas aussuchen, ne?
Kannst auch 4 oder 5 nehmen.
Ja.
Ich glaube, du hast gute Tipps parat.
Ja, lass mich mal gerade überlegen. Was knall ich euch denn jetzt hier mal vor den Latz? Ich würde mich sehr freuen, wenn ein Descendants-Song drin ist in der Playlist, weil man kann nie genug Descendants hören. Mhm. Und da würde ich auch ganz stumpf sagen, nehmen wir den besten Song, der jemals über Kaffee geschrieben wurde, Coffee Mug. 30 Sekunden, tut keinem weh, let's fucking do it. Es ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, dass ich totaler Ballermucke-Fan auch bin. Und ich rede jetzt nicht von Hardcore, sondern wirklich von Death Metal und so weiter. Und dementsprechend müssen hier jetzt zwei alte Klassiker herhalten. Und zwar würde ich gerne von Entombed Revel in Flesh haben.
Okay.
Weil cool. Es ein ultra geiles Riff ist. Und dann den für mich meiner Meinung nach besten Death Metal Song aller Zeiten, nämlich Hard Work von Carcass. Weil der zeigt nämlich, wie virtuos Death Metal sein kann. Das ist echt ein Meisterwerk.
Bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
Dann lass mich überlegen. Okay, natürlich wünsche ich mir einen Ramones-Song, weil warum auch nicht? Also natürlich wünsche ich mir einen Ramones-Song. Pet Sematary hätte ich gerne. Und last but not least, lass mich überlegen. Oh, das ist jetzt was ganz anderes. Das mache ich jetzt aber trotzdem, weil ich es geil finde. Ich wünsche mir was von Gringo Meyer. Das ist
Gringo Meyer.
Ja, das ist ein Typ aus so aus Mannheim, aus dem Dunstkreis Mannheim, der auf Mannheimer Platt, also ist so mit so einem Mannheimer Dialekt, so Singer-Songwriter-Mucke macht.
Geil.
Und das Ganze halt so mit so einer leichten Blues-Kante und leicht assi eben durch dieses Singer-Songwriter-mäßige und er erzählt solche Geschichten wie, dass er nach Hause kommt und seine Mama seine Drogen gefunden hat und sich selbst reingeballert hat und sowas. Das ist, oh scheiße, also kann Die Platte Nimi Normal heißt die, kann ich sehr empfehlen. Und da würde ich mir einfach den Song Ayo von Gringo Meier wünschen.
Ayo.
Ayo.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, es ist wirklich eine tolle Platte. Müsst ihr mal reinhören. Und der ist live auch eine absolute Bombe. Also egal ob Full Band oder nur eher mit Akustikgitarre, der hat so einen ganz schlecht sitzenden Anzug an, hat so einen Hulk Hogan Schnurrbart und so und hat so ein bisschen so das Gefühligkeit von so einem Typen, der mit so einem Taschenspielertrick dich so aufs Kreuz legen will irgendwie. Aber ist
geil.
Kreuzsympathisch dabei, das ist super.
Okay.
Übrigens, Descendants, ich empfehle einfach, weil es gerade passt, bei mir im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, Milhouse Goes to College.
Wow.
Die Künstlerin You Are So Cool aus der UK macht wunderbare, so etwas abgewandelte Hardcore- und Punk-Illustrationen und passend dazu auch eine AFI, allerdings mit der Katze von den Simpsons.
Geil. Sehr gut.
Einfach mal auschecken, finde ich großartig. Auch mal bitte die kleinen KünstlerInnen supporten.
Perfekt.
Musik.
Bitte. Ja. Ich nehme zum einen, jetzt muss ich überlegen, was nehme ich denn? Also ich nehme einmal, ich habe irgendwie wieder in das Album von dem, ist ganz andere Ecke, aber Schmidt ist so ein Ding, was wohl gerade im Hip-Hop und R&B in Deutschland super steil geht. Hat ganz viele Features auch mit Rin zum Beispiel gemacht. Haftbefehl und was weiß ich nicht, aber ich finde den Typen cool. Der kommt wohl auch aus der Ecke hier aus Aachen. Und der macht ganz guten Reiber. Deswegen von ihm wünsche ich mir Universum regelt. Hat einen netten Touch von, ja, dass man vielleicht Rache nicht immer verfolgen sollte, sondern einfach irgendwann mal einfach die Auflösung, die Genugtuung hat, wenn man einfach das Karma seinen Lauf lässt. Finde ich ganz cool. Dann von der Band Boundaries, die haben heute einen neuen Song rausgehauen, geht super krass in die 2006er Metalcore-Ecke, so super melodisch wieder, lässt so Unearth-Gefühle wieder hochleben, finde ich.
Nice.
Boundaries mit dem Song Armageddon hat mir sehr gut gefallen.
Sind live übrigens auch gut, habe ich bei der Never Say Die Tour auch gesehen.
Ah ja, genau. Und ja. Dann, weil der Ingo Death Metal genannt hat und ich jetzt endlich jemanden habe, der auch Death Metal mit in die Playlist packt, super, nehme ich was Aktuelles von der Band 200 Stab Wounds. Neues Signing bei Metal Blade, super junge Band, machen so Oldschool Death Metal aus den 90ern, total roh klingend, gar nicht so perfekt. Von denen den neuen Song Fatal Reality, ist glaube ich auch Teil eines Albums, was auch Masters of Mobility heißt. Geiler Track, gefällt mir gut. Die ganzen neuen jungen Oldschool Death Metal Bands, die jetzt gerade kommen, die feiere ich unglaublich ab. Gate Creeper auch so ein Name, den ich super gerne finde. Creeping Death, Undeath, Frozen Soul, das ist alles eine Riege, die ich sehr, sehr feiere im Moment. Genau.
Nice. Hauptsache tot. Alles
Hauptsache
mit der.
Tot. Böse.
Böse. Dann packe ich auch mal drei hinterher. Irgendwie passend zu Drain Trash Talk mit Awake.
Oh ja.
Ganz großer Hit. Auch live wild, sehr wild. Really? Also irgendwas hast du die mal live gesehen?
Ich hab's mir mehrmals so bei so Hate 5-6 und so so solche Sachen angeguckt halt eben, genau.
Absolut. Ganz, ganz ikonisches Trash Talk-Set vom Boiler Room LA, Boiler Room, in deren Lokalität, nur mit GoPros aufgenommen. Totales Chaos, Floor-Show, die Leute stehen ihn quasi so vorm Gesicht die ganze Zeit. Gibt's auf YouTube, ist eine Stunde lang, ist der Hammer.
Ja, geil.
Also gibt nichts Besseres.
Ich hab die mal beim Grotzrock gesehen. Das haben die, glaube ich, irgendwann abgebrochen, weil einfach drei Schichten Menschen übereinander auf der Bühne waren. So. Also nach 20 Minuten war das Set einfach vorbei.
Nice.
Das war krass. Passend auch jetzt zum Ring einfach, weil es ansteht, weil ich richtig Bock habe, freue mich wirklich auf die Festival-Saison. Rise Against, Black Masks and Gasoline, mal natürlich was Älteres von der Revolutions per Minute und ebenfalls da, aber auch beim Full Force, da sind wir, lieber Lin, ja auch. Dazu können wir vielleicht gleich nochmal zwei Sätze noch kurz sagen, finde ich.
Ja.
The Manzingers After the Party, für mich ein absoluter Mega-Hit für alle, die warum auch immer noch nicht Manzingers hören, aber Bands wie Gaslight Anthem gut finden, bitte das hören und auch dahin gehen. Ich glaube, die werden unter Umständen da auch ein bisschen das Nachsehen haben, unter Umständen. Wenn ich so gesehen habe, was so parallel spielt. Das war's fast. So, der kleine Hinweis, weil diese Folge wird nämlich die letzte vor Rock am Ring sein. Nur mal klar als kleiner Hinweis für alle Menschen unter euch, die jetzt uns zugehört haben, die aber auch am Ring sein werden. Samstags, ne, Lin, sind wir wieder
korrekt
vorm Lidl. machen wir Live-Podcast.
Nice.
Da crashen wir die Party einfach. Also wenn ihr irgendwie morgens euer Müsli einkauft oder noch so ein Toast oder so und ein bisschen verklatscht dann dieses Gelände verlassen werdet, wir werden da stehen oder vielmehr sitzen mit unserem Tisch, mit Mikros und mit Lautsprecher und mit euch reden wollen.
Geil, das heißt, das hat Entgleisungspotenzial, das finde ich gut.
Absolut.
Das hatte auch schon mal Entgleisungspotenzial, das haben wir auch schon mal gemacht. Das war sehr gut, das hat Spaß gemacht.
Diesmal aber nochmal vorangekündigt, dass wir wollen es eskalieren sehen. Nein, kommt vorbei, keine Ahnung wie spät, 11 oder 12 oder so, wir werden es auf jeden Fall auf den Social bekannt geben, Morecore Podcasts zum Beispiel bei Instagram. Und beim Full Force sind wir auch da machen wir wieder Live-Podcasts.
Ja, genau.
Und da könnt ihr uns eine Stunde zuhören. Das wird, glaube ich, auch sonntags stattfinden, irgendwann gegen Mittag vor den Bands. Das heißt, ihr verpasst auch nichts.
Genau.
Da habe ich irgendwas vergessen?
Ich habe was vergessen. Ich ärgere mich gerade darüber. Ich habe es doch eben noch gesagt, dass ich in meiner Radio-Bob-Playlist immer zusehe, dass ich halt so Sichtbarkeit und so weiter nach vorne stelle.
Ja.
Sucht euch aus, welche Songs ihr von meiner Liste wieder streicht oder packt folgende zwei KünstlerInnen noch hinzu, nämlich auf der einen Seite Shitney Beers, bitte. Das Album, das ist Pop, ganz toll. Peaches Style, ganz toller Song. Und auf der anderen Seite, und da bitte mit allen drei Ausrufezeichen, die es gibt, eine ganz tolle neue Band namens ARX, A-R-X-X, kommen aus England, waren unlängst mit Fjord unterwegs. Und das ist ein queeres Duo und die machen im weitesten Sinne eine rockigere Version von Tegan and Sarah, wenn man so will. Das ist richtig geiler Indie-Pop-Rock. Richtig, richtig schön. Platte heißt Ride or Die, ist jetzt auf Grand Hotel Van Cleef erschienen. Genau, wo steht Nea auch mittlerweile am Start ist. Und da würde ich mir Baby Aha, den Opener von der Platte wünschen. So, jetzt.
Okay.
Gerne, nehmen wir alle mit rein.
Geil. Nehmen wir alle.
Auf jeden Fall. Cooler Hinweis.
Genau, sehr gut, sehr gut. Aber zu den Festivals, Mike, auch wie letztes Jahr, kriegt ihr trotzdem auch Folgen vom Freitag, vom Sonntag von Rock am Ring und natürlich auch eine komplette Coverage von Full Force, was wir da so tun und was wir da gemacht haben. Also es wird genug Content geben im nächsten Monat dazu.
Wenn ihr nicht da seid, könnt ihr es auf jeden Fall nochmal nachhören.
Genau.
So, Ingo, vielen, 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 vielen Dank.
Ja, danke euch. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blech erzählt.
Nein, gar keinen Fall.
Absolut nicht.
Yes.
Traditionell bei uns, es gibt immer ein Schlusswort und natürlich darfst du noch ein paar Worte irgendwie an die Leute richten. Ich weiß nicht, ob du nochmal Promo für euer neues Album machen möchtest, aber du darfst natürlich auch.
Ach, das wäre zu offensichtlich oder so, weil ihr habt es ja hier alle schon. Und wenn nicht, dann natürlich, das nach dieser Sendung.
Stark.
Nee, also wir freuen uns echt super hart auf die Sommerfestivals. Irgendwie im Herbst gibt es noch eine zweite Tourrutsche, so Herbst, Winter. Da können wir aber die Daten erst so peu à peu raushauen, wegen Gebietsschutz bei Festivals und so weiter und so fort. Also bitte Augen und Ohren offen halten, kommt uns besuchen. Macht mega Bock, hat die neuen Songs zu spielen. Also von daher, da freuen wir uns riesig drauf. Hört gerne ins Album rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das wichtigste Schlusswort hat immer schon Joe Strummer gehabt mit There's only one message I got for you. Don't forget you're alive. Das sollten wir alle so halten.
Passt.
Hört, hört.
Auf jeden Fall.
Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Tschüssi.